Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Wochenende und Sonnenschein, ne Frank?
Das Wochenende und Sonnenschein, ja.
Hier draußen knallt die Sonne schon. Das ist jetzt ist sehr ungewöhnlich, es ist fast ein Live-Podcast. Ne? Es ist Sonntagmittag um 11:07. Krank, oder? Irgendwie gestern haben wir einen Anlauf genommen und klappte nicht. Ne? Frank hat den Termin. Ja, und hier Albtraum eines jeden Händlers. Ist ein bisschen was schiefgegangen gestern. Hat ein sehr netter Kunde hat den Passat Synchro ja gekauft. War schon so merkwürdig, ich fahre den aus der Parklücke raus. Der holt den gestern ab und der sprang nicht sofort an. Da habe ich schon gedacht, komisch, okay, alles klar. Und der fährt weg, Wagen lief und nach 10 Minuten klingelt das Telefon, er ist liegen geblieben. Auto ist ausgegangen und auch nicht wieder angegangen. Dann stand er hier 5 Kilometer entfernt im Wohngebiet. Und was macht man dann, ne? Sonntags, samstags mittags? Ich habe erstmal den Transporteur meines Vertrauens angerufen, der natürlich samstags mittags weder erreichbar war, noch hätte mit seinem Schlepper kommen können. Und aber hier war, wie soll ich das sagen? Also in dem Moment war hier das geballte Fachwissen.
Ja, genau. Ne?
Also Alex von der Ultratankstelle war da. Und er sofort, hier, KI-Elektronik, warte mal, Druckspeicher, sagt, nee, der ist neu, ist wahrscheinlich, also ging das Fachsimpeln direkt los. Doc Warnecke war da, unser Shell-Oberhaupt sozusagen und ein sehr guter Freund von ihm, der mal, wenn ich das richtig verstanden habe, war der in der Entwicklung, Motorenentwicklung bei General Motors, ist auch Professor.
Sehr gut.
Ja, die standen hier alle, was ist denn da passiert, Da fahren wir hin und ich so, was?
Und ja, dann die hatten gleich Lust, ne? Die waren gleich.
Gleich, die waren Feuer und Flamme. Mhm. Und Wolfgang Warnecke und sein Freund sofort, wo steht der? Haben sich einen Booster mitgenommen, falls es könnte Elektrik sein. Und sofort los. Und dann kamen sie wieder, ist nicht. Also Auto springt irgendwie nicht an, keine Ahnung. Müssen wir abschleppen. Oh Gott, abschleppen. Und dann hier Grübel. Mit was schleppen wir das Auto denn jetzt ab? Wer hat denn eine Öse? Gibt es ein Abschleppseil? Ist natürlich klar, habe ich.
Der war aber auch schon länger nicht benutzt.
Nee, war unter 3 Kartons.
Genau.
Brauche ich ja nie. Und ich so, Mist, mit was machen wir das denn? Dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass der Puch G280 mal an die frische Luft kann und der kann mal das machen, wofür er mal gebaut worden ist, nämlich arbeiten.
Genau.
Und Wolfgang in den G gesprungen mit dem Abschleppseil und los ging's.
Ja.
Das Bild, was ich gestern gepostet habe, ist, wie sie zurückkamen, den Passat hinten noch am Haken, wie sie oben an der Einfahrt stehen. Ne? Und Wolfgang war ganz begeistert, wie geil der Puch fuhr. Er meinte, boah, der läuft so gut. Der hat so Power und läuft so. Und das fand ich irgendwie ganz, ich meine, es ist ja nichts schlimmer. Du kaufst ein Auto, der Passat war jetzt auch kein Sonderangebot. Ne? So mit 22.500 Euro.
Ja, das ist schon Geld für so ein Passat.
Ja, fährst 5 Kilometer und bleibst liegen, Auto tot.
Ja, das hat mir auch unheimlich leid getan.
Hat mir auch leid getan. Das ist, willst du eigentlich nicht haben, sowas.
Nee, genau.
So. Gut, die Frage ist, warum? Weil der lief ja vorher einwandfrei, auch wie er gekauft worden ist. Und das war die Story zum Bild, was ich gepostet habe gestern.
Der Motor dreht auch einwandfrei, man hat das auch gehört. Also mechanisch ist da nichts kaputt.
Nee, der kriegt keinen Sprit.
Aber er kriegt keinen Sprit.
Der kriegt keinen Sprit. So, erstmal ist es nicht so einfach, die Sicherung zu finden in so einem Passat. Da kommst du nicht drauf.
Ja, jetzt werden viele zu Hause lachen, aber...
Nee, es lachen nur die einen haben.
Ja, genau.
Ganz ernsthaft, ich habe einen Spezialisten angerufen und Passat, da muss ich mir über nachdenken, weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Mhm.
Die sitzen praktisch auf der Fahrerseite unten links, aber dafür musst du
ein Fach ausklipsen,
ein Handschuhfacher. Da kommst du ja nicht drauf, dass man das rausnehmen muss, Ablage und dass dahinter die Sicherung sind.
Ja, und ideal wäre ja vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, ne?
Ja,
also so irgendwie so.
Nee, ist nicht.
Fuselage.
Ja, Fuselage, genau. Okay, Sicherung Nummer 5, Kraftstoffpumpe war in Ordnung. Das machen wir da weiter. Jetzt müssen wir das Relais checken. Und der Alex hat die Vermutung, die ist eigentlich ziemlich naheliegend, dass durch den neuen Druckspeicher die Membran der Kraft, dass die Kraftstoffpumpe kaputt gegangen ist. Ja, das wäre nicht unlogisch, weil der neue Druckspeicher sorgt ja dafür, dass in beide Richtungen ein bestimmter Druck anliegt. Mhm. Und da der ja neu ist, war die Kraftstoffpumpe wahrscheinlich auch nur gewohnt, den alten, labbrigen Druck zu halten, sozusagen. Und dann kommt's. Den Wagen hat mal Hessel Terpstra restauriert, für sich selber. Da rufe ich Hessel an, sage, hier der Passat liegen geblieben, vielleicht die Kraftstoffpumpe. Und dann sagt er, ja, da habe ich einen neuen mitgegeben. Die war nur noch nicht eingebaut, weil wir nicht wussten. Und die haben ihn nicht eingebaut.
Fehlte ein kleiner Halter oder so?
Nee. Es gibt eine Kunststoffhalterung, hat er mir erklärt.
Ja.
Und da hat der Mechaniker gesagt, die sollte man vielleicht erst noch mal besorgen, auch als Gebrauchteil. Die gibt es nicht als Ersatzteil. Und die kann eventuell kaputt gehen beim Ein- und Ausbau. Und
ja,
da das Material
ja,
da, ja 35 genau. Jahre alt ist. Und deshalb, die lief ja auch, die Kraftstoffpumpe. Die hatte kein Problem. Aber er hätte sie eh neu gemacht. Neue Bosch-Pumpe. Und dann sage ich, aber wo ist die denn? Ja, er hat ja alles mitgegeben mit Teilen. Und dann habe ich den Verkäufer kontaktiert und ja, das wüsste er gar nicht. Er hätte ja noch eine Kiste mit Teilen. Ich so, wie eine Kiste mit Teilen? Dann gibt es also zu dem Auto noch eine Kiste mit Altteilen, ne? Noch eine Heckscheibe ja, zum Beispiel.
Und Neuteilen, wie man,
und, ne? Ja, da so. Kam nach einer Stunde dann eine WhatsApp mit einem Bild, ja, die Benzinpumpe ist auch da, ich schicke da mir dann. Gut, man kann natürlich sagen, er hat das Auto damals gekauft bei Hessel, da waren die Teile dabei, sind seine Teile, er kann damit machen, was er will, aber was ich nicht verstehe, was will er damit? Warum? Ich meine, für das Auto gab es ja wieder viel Geld, er hat auch viel bezahlt, okay. Mhm. Aber warum nehme ich dann, das sind Altteile dabei, alte Lampen, die Hessel ausgebaut hatte, eine Heckscheibe, die ist ja auch speziell, weil
das genau, hatte Frank, das hab, das, ich habe mir die Heckscheibe mal angeguckt bei dem Auto und denke so, dieser Synchro-Schriftzug, der in der Heckscheibe ist, ist gleichzeitig Heizdraht.
Ja, wie beim Audi Quattro.
Oh, da freust du dich ja auf den Winter, wenn ja, dann dein Synchro plötzlich sich so leicht freiarbeitet, ja, wenn, da, geil, wenn das ne? gefroren ist. Wie cool ist das denn?
So, da fragst du dich, warum tut jemand diese Teile, oder warum packt er die dann in den Keller, inklusive Neuteile, und gibt sie beim Verkauf des Autos nicht wieder mit?
Tja.
Also ich würde ihren Teilen ersticken, wenn ich immer Teile rausräumen würde aus Autos. Ich gebe immer alles mit, weißt du? Also es gehört ja irgendwie, in Anführungsstrichen, ich finde, es gehört dazu, Punkt. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, rein rechtlich, er hat es gekauft, er kann mit den Teilen machen, was er will. Ja, was macht er denn? Die liegen im Keller, das sind alte VW-Teile. Was will er denn machen? In eBay setzen, oder?
Ja,
mich hat es extrem geärgert, weil hätte man die Kraftstoffpumpe, erst A, wäre sie hier gewesen, hätten wir sie gestern mal anbauen können, davon mal ganz abgesehen. Und B, diesen, ich verstehe den Ansatz nicht. Ich verstehe ihn nicht. Und ich hatte das Gleiche, die Diskussion war ja ähnlich gelagert. Ich habe den Dreser Audi verkauft.
Mhm.
Der Dreser Audi ist ja abgeholt worden. Und ich hatte ihn ja in der Inspektion, da war echt viel dran zu tun. Problem waren die Reifen, die TX-Reifen gibt es nicht.
Mhm.
Dann gab es sie angeblich doch, dann wieder nein, war immer so ein Hickhack. Und ich hatte damals auch in den Kaufvertrag geschrieben, wenn es sie nicht gibt, kommen halt 8x15 Audi-Felgen drauf mit Reifen. So. Hatte ich auch kommuniziert mit dem Verkäufer. Und der war schon so bei diesem Gespräch am Telefon so, ja, 8x15, so komisch. Dann habe ich schon gedacht, ey komm, das gibt eh Diskussionen, mir ist das egal, die kommen da drauf, wenn ich die selber zahlen muss hinterher von meiner Provision, weißt du? So.
Mhm.
Ja, da war ja relativ viel dran zu tun, weil das Auto sehr lange stand und wenig bewegt worden ist.
Mhm.
Ja. Und es ist eine Diskussion über diese Rechnung hinterher entbrannt, wo ich dann... Ganz ernsthaft, ich meine, was willst du machen? Also er sagt dann, ja, hier auf der Rechnung, die Bremsscheiben ist viel zu teuer, die gibt es für 17,95. Die sind ja nicht innenbelüftet, das ist einfach eine Stahlscheibe. Ja, das ist richtig, die gibt es für 17,95 als China-Ware. Aber wenn ich für 70.000 Euro ein Auto verkaufe und auch so ein Audi Quattro ist auch was Besonderes, auch so ein Dreser, auch, man muss den nicht mögen optisch, aber es ist halt so,
ja, es ist was Besonderes.
Von der Sache her, da baue ich doch nicht für 17,90 Euro solche Billigteile ein.
Ja.
Diese Diskussion. Und dann,
naja, die du gekauft hast, haben ja nicht 500 gekostet, sondern im Zweifel 70.
Ja, genau. So. Und der Höhepunkt der Diskussion war da, ja, mit den Felgen, das ist eh unnütz, weil dann ging es so weit, dass er dann sagte, ja, bei dem, der Motor musste ja TÜV gemacht, der Wagen hatte ewig keine Straßenzulassung, TÜV gemacht werden. Ja, also hier beim TÜV, was er da auch nicht einsieht, ist zum Beispiel das Eintragen der Felgen, weil die Felgen, also habe ich ja extra gemacht, weil beim frühen Quattro eine 8x15 ja gar nicht eingetragen war, sondern beim 20V war die eben. Habe ich gesagt, nee, muss eingetragen werden. So. Nee, diese 80 Euro Eintragung wird er nicht zahlen, weil die Felgen wären nicht notwendig gewesen. Und jetzt kommt's. Man hätte auch für relativ günstiges Geld einen gebrauchten Satz 6x15 kriegen können. Ey, ganz ernsthaft, wie ich mir das Auto angeguckt habe, hatte er irgendwelche 17 Zoll BBS dreiteilig da drauf. Mhm. Meint aber, dass wenn man so ein Auto verkauft für 70.000 Euro, dass der nächste Kunde...
das Original haben möchte.
Nee, aber oder? Dass dieser Kunde mit irgendwelchen kleinen 6x15 Popelreifen rumfährt. Ich verstehe diesen Ansatz auch nicht. Die Diskussion war ziemlich... Die Klimaanlage ging mal und mal nicht. Und jetzt ging sie mal wieder nicht.
Die ging nur, wenn es kalt ist.
Ha?
Die ging nur, wenn
es
kalt ist.
Nee, die ist auch nie benutzt worden, weißt du so. Die hat Druck, Andreas hat die befüllt und so, die hat auch funktioniert, dann wieder nicht. Und dann sagt er zu mir am Telefon, ja, wenn sie dann funktioniert hat und jetzt nicht mehr, dann ist sie in ihrer Obhut kaputt gegangen. Okay. Oh,
okay.
Falscher Knopf gedrückt bei mir. Ich war echt sauer. Ich glaube, ich war auch nicht mehr ganz fair dann am Telefon. Ich habe dann auch beendet mit einfach hier Cut. Ich habe die Scheiße bezahlt. Ich habe an dem Auto Minus gemacht, ne?
Ja, super.
Ich habe an dem Auto Minus gemacht. Ich habe da nichts dran verdient. Ich habe auch die Felgenreifen, die Inspektion und 4.800 Euro übrigens, ne? Hier Lager, Buchsen und da das komplette Programm halt, ne? Oder auch die Diskussion, ja, warum ist denn auf der Rechnung neuer Verteiler und Zündkerzen drauf? Der lief doch einwandfrei. Ey, wenn ich ein Auto in die Inspektion gebe, eine große, so ein Audi, ja? Für einen 70.000 Euro Audi, selbst wenn der gut läuft, wird präventiv werden die Teile neu da reingebaut. Das ist doch logisch. Ja. Weil der letzte Verteiler, der da reingebaut worden ist, war wahrscheinlich schon 10 Jahre alt. Ja. Die Diskussion musst du erstmal führen.
Ja, ja, das stimmt.
So, und dann, ich verstehe, wenn Leute so viel Geld, wie es nur geht, haben wollen für ihr Auto. Ja? Aber es gibt so eine Schnittmenge, finde ich, wenn ein Auto so teuer ist, ja, das war auch schwer zu verkaufen übrigens. Glaubt man nicht, dass für ein Dreser Quattro in jede Minute jemand anruft, das ist nämlich Quatsch.
Nee, klar. Ja? Gut, das ist ja auch ein sehr spezielles Auto gewesen.
Ist ein sehr spezielles Auto gewesen. A, kann man ja froh sein, dass es jemanden gibt, der bereit ist, 70.000 Euro zu bezahlen für das Auto, weil die hat der Kunde garantiert vor Jahren nicht dafür bezahlt, der hat garantiert einen guten Schnitt gemacht im Auto. Ja, aber das dann zu diskutieren und zu sagen, nee, neue Zündkerzen, der lief doch.
Tja.
Ey, ganz ernsthaft, so, Robert hat das mitgekriegt, mein bester Freund, ein Anwalt, der hat gesagt, gib mir das mal, ich schreibe den mal an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was willst du, klar, du kannst das Fass aufmachen.
Ja, klar, aber auch eine Neverending Story.
Jetzt kommt's, ne? Ja, du kannst tatsächlich ein relatives Fass aufmachen, weil das Kommissionsfahrer ist und er ist der Verkäufer. Ja, und es gibt da rechtlich tatsächlich Möglichkeiten, aber und dann, der jetzige Besitzer hat das Auto, der ist froh, dass er es hat. Dann fängt ja irgendwie das Hornberger Schießen an, dann kommt ein Gutachter, dann muss das Auto wieder her.
Ja, ja.
So, dann kann das, weißt du, so, dann habe ich gesagt, ey, weißt du, das ist eine Erfahrung, die habe ich jetzt gemacht. Ich will nie wieder ein Auto von diesem Kunden, ich will mit dem Kunden auch gar nichts mehr zu tun haben, ehrlich gesagt. Also ich bin raus.
Nee, gut, klar, das sind natürlich dann Erfahrungen, das passt dann alles nicht mehr. Und
nee, das passt nicht zusammen.
Das hat halt mit deinem Verständnis von dem, was du machst und die Qualität der Fahrzeuge hier eben nicht zu tun.
Ja, das hat gestern auch nämlich einer bitterböse erfahren hier, der hatte mir Bilder von dem R5 geschickt. Er will zwei Autos verkaufen, R5 und einen sehr geilen Saab. Oh, ich hoffe, dass der, also freue ich mich schon drauf. Und er sagt, ja, du hast doch so einen R5 GTR verkauft, der ist für 8,9 im Netz und so, bla bla. Ich habe auch einen Top-Zustand in Rot, einen Dreitürer und so, ja, alles klar. So, nee, verkaufe ich, klar, komm vorbei. Der kam extra aus Hannover mit dem Auto, seine Frau mit dem zweiten Auto, weißt du, damit sie den hier lassen. Und dann habe ich mir ihn angeguckt und der musste ihn wieder mitnehmen. Und hier standen so ein paar Kunden, haben das so mitgekriegt. Und er war auch, mir tat es auch wirklich leid. Nur ich habe ihm gesagt, pass auf, das Kriterium ist, würde ich das Auto für mich kaufen, ja oder nein? Nein, ich würde es nicht kaufen, weil ich einen reparierten Unfallschaden gefunden habe. Jetzt nicht stark, aber das ganze Seitenteil war gemacht hinten und es ist ja hier gemein, dieses Neonlicht. Du hast dich nur ein bisschen hingebückt und hast richtig gesehen, wie die Neonröhre im Lack versprungen ist, zack, zack. Du hast richtig diesen Knick noch gesehen, diese Falte im Seitenteil. Nee, das wäre alles, er hätte ihn mal als Erstlack unfallfrei so gekauft von einem ehemaligen Kollegen. Dann habe ich gesagt, ey, sorry, aber das, und dann war der, weil er rot ist und viel draußen stand, der Lack war unterschiedlich ausgeblichen und zwar sehr halt,
ja, ja.
extrem stark zum Teil. Mhm. Das hatte der ja alles nicht, den ich hier hatte. Die Leute, die Qualität ist halt eine andere. Der GTR, der hier stand, war nahezu im Neuzustand, obwohl er 30.000 gelaufen war. Der war auch erst 70 gelaufen. Diese Kunststoffstoßstangen oben, überall komplett ausgeblichen, hatten Macken. Der Innenraum war top, der Motorraum war okay, aber die Karosserie, habe ich zu ihm gesagt, du, das ist vielleicht, da kann man vielleicht 3949 dran schreiben, keine Ahnung, aber ich will das hier gar nicht, das Auto.
Mhm.
Mhm. Und habe den nach Hause geschickt wieder.
Gut,
so ist das. Aber das ist ja meine... So, es gibt einen gewissen Anspruch, den muss nicht jeder nachvollziehen können, aber ich muss abends gut schlafen können beim Anspruch, ganz einfach.
Das ist auch so, und auch du wirst dich mal irren und wirst mal bei einem Auto sagen, der ist nicht so gut und wirst vielleicht nachher denken, der war vielleicht gar nicht so schlecht oder auch umgekehrt.
Nee, ich habe auch schon ein paar Mal Leute weggeschickt oder die sind dann zu Marco gegangen, dann stand das Auto bei Carajo Classic und er hat es direkt für einen geilen Preis verkauft.
Mhm.
Wo du dann sagst, ja, das Geld hätte ich auch gern mitgenommen, aber... Trotzdem, dieses Auto hat aber den Garage-Elf-Aufkleber nicht verdient. Das ist halt der Punkt.
Ja, so, ja das kann ich komplett nachvollziehen.
Bin dann raus.
Aber und das alles hat gestern auf jeden Fall dazu geführt, dass wir gestern
nicht aufnehmen konnten. Ach so, genau. Wir sind jetzt ein bisschen ab.
Genau.
Über den Dreser bin ich ein bisschen, genau. Da habe ich mich nämlich gestern nochmal so drüber geärgert, weil diese Herangehensweise, dass jemand, für mich ist das so eine ähnliche Denkweise, wenn jemand Teile von einem teuren Auto mehr oder weniger in Anführungsstrichen sich in den Keller legt, die man jetzt hätte hier gebrauchen können, die aber eigentlich zum Auto gehörten und jemand anders, der wiederum auch wenn du ein Auto in die Inspektion gibst und ich habe mich um alles gekümmert, ich habe diese Karre wieder fahrbar gemacht, der dann dir erzählt, da darf kein neuer Verteiler rein, weißt du, ja. So dieses ja. Teilehorten und so dieses,
wobei,
das hat dazu geführt, dass wir keinen Podcast aufgenommen
haben. Genau, und nochmal zu dem Teilehorten. Das Doofe ist ja auch, man zerstört ja ein bisschen die Historie eines Fahrzeuges, weil dieser Passat ist ja wirklich sehr behutsam und sehr gut restauriert worden. Offensichtlich gibt es noch die Originalrückleuchten, die waren ja auch nicht kaputt. Die sind wahrscheinlich nur eben nicht mehr, ich sag mal, neuwertig und passen dann am Ende nicht zu einem tollen Lackbild, weil die halt dann schon irgendwie 40 Jahre in dem Auto drin waren. Wenn man die aber dazu bekommt, kann man ja dieses Auto, wenn man es verkauft, auch immer mit dieser Historie versehen und kann sagen, pass auf, die sind mal gewechselt worden, erneuert worden, das sind noch die originalen, patinierten, ja, damit nicht der Eindruck entsteht, irgendwie das Auto war vorher, weiß ich nicht, ein Heckschaden oder
ja,
so.
Ja,
deshalb,
genau.
Ich finde, man nimmt immer so ein bisschen Historie
ja.
Und ich habe das auch immer so gemacht und ich bin heute froh drum, immer wenn ich bei einem Auto etwas modifiziert habe, manchmal hast du es ja gemacht, so ich sag mal, vor 20 Jahren hast du bei einem 129er halt vorne weiße Blinker reingeknallt. Das war eigentlich so normal, weil irgendwie hast du diese orangen Blinker, waren irgendwie oldschool. So. Aber die orangen habe ich mir dann in den Keller gelegt und irgendwann, 15 Jahre später, merkst du plötzlich, die weißen Blinker gehören dann nicht rein. Und kannst die wieder reinschieben und dann war's das. Hast du wieder das originale Auto. Sind die weg, musst du erstmal welche besorgen. Und dann brauchst du zwei, die auch identisch alt sind, die auch die gleiche Optik haben, weil auch da ist es ja so ein oranger Blinker. Wenn da 30 Jahre lang die Sonne rübergezogen ist, dann sieht der eine so aus und der andere so.
Genau.
Und das ist halt etwas schade, wenn man dann diese Teile einfach so verjubelt oder vielleicht dann zu weit in den Keller packt. Lass die Sachen bei den Autos, dann hat man die Originalität auch und kann das wieder darstellen.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich ein Auto verkaufe und das abgebe, dann trenne ich mich ja von dem Thema eigentlich auch mehr oder weniger.
Ja, genau. Genau.
So, ne?
Genau.
Und dann ist... Wie auch immer.
Genau.
Jeder machen, wie er möchte. Ich fände es anders. Also was Frank sagt, ist genau richtig.
Ich habe das dann hier alles beobachtet gestern und war hoch beeindruckt, wie die Motivation aller war, bei dem Thema mitzuhelfen. Ich musste aber leider los, weil ich gestern noch so eine Tour hatte in Bremen. Und in dem Zusammenhang, weil ich es ganz witzig finde und weil ich das auch so traditionell finde, wir hatten
so,
irgendwie...
Ich muss Hadi nochmal lobend erwähnen. Hadi war auch noch hier morgens.
Okay.
Und ich hatte angefangen, wie dann plötzlich Kunden, hier war plötzlich so viel los gestern, bei dem Passat noch Nummernschildhalter von Garage 11 dran zu machen.
Ja.
Und dann hat sich den Schraubenzieher genommen und war plötzlich in dem Auto verschwunden, hat da die Nummernschildhalter angebracht und alles montiert. Und ist dann wie so ein dienbarer Geist, plötzlich war der, ihr müsst jetzt weg, ist gegangen.
Lieb.
So, total nett, lieb. Das hat mich so gefreut.
Total
lieb. Hadi, vielen Dank nochmal.
Total lieb. Ja, und wir haben, wie gesagt, gestern so eine kleine Tour gemacht und ich hatte die Woche dann irgendwie, weiß ich, mir in den Kopf gekommen, mich hatte eine Kollegin gefragt, was wollen wir denn trinken? Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich hätte mal wieder Lust, so einen sauren zu trinken. Und dann guckten mich alle an und sagten, Gott, ne? Und ich gesagt, naja, so einen sauren, so einen guten, so einen von früher. Und alle so, ja, was von früher? Ich sage, ja, so einen Mackenstädter oder so. Und dann habe ich so geguckt im Internet und die Firma gibt es natürlich, ist eine Kornmanufaktur seit 1750.
Mackenstädter, das klingt eher wie Loriot.
Ja, genau. Und bin ich ins Netz gegangen, www.mackenstädter.de, und habe dort eben zwei Flaschen Sauren und noch so ein paar andere Sachen bestellt. Und einen Tag später, wie das halt so ist, ist ja auch schön, kam natürlich ein Paket und darin war ein Lieferschein. Und dieser Lieferschein, den ich hier in den Händen halte, ist so, ich sag mal, ja, Durchschlagpapier, würde ich mal sagen, Nadeldrucker, ja, altes Schriftbild, das feiere ich, ne? Wenn du sowas so siehst, dann weißt du halt ganz genau, wie der Laden drauf ist, hinten drauf die AGBs gedruckt.
Ja, und der Drucker hat ein Problem, im mittleren ist ein Streifen, das führt dazu, dass bei Kiste der Streifen fehlt und das Kistsch mit C steht es dann praktisch da. Das ist aber in jeder Reihe, ne?
Ja.
So trr, 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 trr. Ich habe richtig das Geräusch im Ohr, wie der das ausdruckt.
Genau.
So, brr, 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 genau. Brr, 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 genau. Dann kommt das da raus.
Ja, und nebenbei schmeckt er halt auch noch wirklich lecker. Also von daher, falls ihr Lust habt und dieses traditionelle Erlebnis haben wollt, kostet ein Appel und ein Ei so ein Ding und schmeckt gut und ist irgendwie eine regionale Geschichte. Die sind nämlich in Bremen, in Stur sitzen die, glaube ich. Stur-Großmackenstädt. Deshalb Mackenstädter. Kannst mal sehen. Ja, das war das eine. Dann haben wir Post gekriegt. Und zwar hat uns der Eugen geschrieben. Eugen hat geschrieben, moin Jens, moin Frank. Da meine Handschrift zu einigen Ärzten Konkurrenz macht, bekommt ihr einen getippten Brief von mir. Ich habe diese zwei Prospekte hier liegen und denke, dass ihr damit mehr anfangen könnt. Zum einen ein Prospekt des E36 Kompakt. Jens hat ja ein schönes Exemplar des Modells zum Verkauf stehen. Zum anderen ein Prospekt des Maybach Accelero Prototypen, ist auch schon 17 Jahre her. Wo ich dann dachte, oh Gott, es stimmt. Also wie die Zeit vergeht.
Accelero Pro, das ist das Fulda-Auto, ne?
Genau, da können wir gleich mal ein paar Sätze zu sagen. Da habe ich nämlich ein Buch von, da gibt es ein Buch zu diesen Prototypen. Verrückt. Und das hier ist tatsächlich das erste Prospekt vom Kompakt und zwar auch nur vom 316i Kompakt.
Cool, super, also, pack ich direkt zum Auto.
Ja, passt, ne?
Ja.
Und von daher vielen Dank, Eugen, dafür. Das ist immer wieder schön, hier Prospekte zu bekommen. Und das Prospekt hier zu diesem, Fulda Maybach Accelero, das war ja schon ein Highlight auch, ne? So diese Form, diese langgezogene Form.
Krasses Teil.
Absolut krasses Teil. Wird ja auch ab und zu nochmal rausgeholt. Ab und zu sieht man dann nochmal ein paar Videos. Und großartig. Wenn man bedenkt, was dieses Thema Prototypen bauen. Ne? Ich habe neulich einen Webcast mitgemacht bei uns im Haus. Und da wurde gesagt, dass ich konnte es kaum glauben. Das Thema Prototypen hat sich ja fast komplett erledigt.
Wie alles am Rechner gemacht und auch.
Es wird, ja, genau. Und die Aussage war, dass es ein statisches Produkt ein Jahr vor Markteinführung das erste Mal gibt. Alles andere nur noch digital. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das kostet natürlich auch unwahrscheinlich viel Geld, der Prototypenbau. Es ist unwahrscheinlich aufwendig. Aber ich stelle mir halt vor, also mir stellt jemand ein Auto hin, ich bin Vorstand und die stellen mir ein Auto hin, ich gucke mir das an. Und kann entscheiden, wie cool ich das finde. Zukünftig setzt man sich wahrscheinlich eine 3D-Brille auf, geht dann irgendwie in einen virtuellen Raum und kann dann dieses Auto aus allen Perspektiven in allen Farben und so sehen. Wird es das alles ersetzen? Ersetzt es komplett? Wenn ich bedenke, wie das bei mir ist, es gibt Autos, die habe ich 10-mal auf Bildern gesehen und fand die ätzend und sehe die einmal in Natura und habe es verstanden.
Ja.
Und das passiert mir sehr oft. Das ist mir auch gerade mit unseren Autos sehr oft passiert, dass ich am Anfang dachte, und nachher stehe ich daneben und denke, oh, jetzt verstehe ich das Design. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch der neue Alpine. Das war so ein Auto, den habe ich auf Bildern gesehen und dachte, ja, ist ja ganz nett, aber wenn man daneben steht, dann spürt man, dass das ein Sportwagen ist und merkt und sieht das auch anhand dieser, ich sag mal, zierlichen Proportionen, die er hat. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Und das kann man auf einem Bild, finde ich, Maßstab nicht so richtig erkennen, oder? Weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, ich hatte das ja witzigerweise beim neuen M3, M4. wo wir uns ja auch alle lustig gemacht haben über die Hasenzahnfront, Bugs Bunny, Kühlergrill und so weiter. Und dann habe ich den Wagen das erste Mal live auf der Autobahn gesehen. Das war ein M3, also ein Viertürer. Bescheid, ne? Der M3 ist der Viertürer, ne? Und der M4 ist der Dreitürer.
Stimmt, ist dann das, ja, hast du recht.
Ja, Zweitürer. Das ist, ja, gut, also ich habe einen M3 gesehen, Viertürer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Rot-Metallic oder sowas. Und war überrascht, wie gut ich den dann doch fand, original.
Ja.
So auch im Fahren auf der Autobahn, der fuhr recht langsam, fuhr dann ab und fand ihn dann wesentlich besser wie auf den Bildern. Und das geht nur, wenn man das Original sieht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so im 3D-Raum ist, ob man dann auch so ein Gefühl dafür hat, für die Form, ja. Aber oft ist es aber oft so, dass ein Auto besser aussieht, wenn es im Original vor einem steht. Das ist richtig.
Ja, also ich glaube, nochmal 3D kann eine Menge ersetzen. Ich kenne das Thema 3D ja auch, was weiß ich, von modernen 3D-Brillen, also elektronisch angesteuerten. Aber das hat natürlich noch nicht die Qualität. Ich vermute, dass man da im Automobilsektor schon die notwendige Rechnerleistung bringen wird, um das darstellen zu können. Aber mir fällt es tatsächlich schwer, so dieses Thema Greifbarkeit. Und ich glaube, das wird dann ja sehr viel aufeinander aufbauen. Also man wird dann ja keine revolutionären Schritte mehr zulassen, weil wenn man das vorher nicht gesehen und nicht gefühlt hat, dann wird es auch schwer, das zu entscheiden. Also von daher bin ich da echt mal gespannt auf die Zukunft, sage ich mal. Dann eine Geschichte, die ich nochmal erzählen wollte. Gestern Abend, als ich dann unterwegs war da in Bremen, ist mir ein Auto aufgefallen, den ich schon immer cool fand und der, als er kam, quasi schon einen Klassikerstatus hatte. Und zwar, musst du jetzt mal raten, und zwar ein Geländewagen, den es, ich glaube offiziell, bin ich mir nicht sicher, ob es ihn in Deutschland überhaupt gab, hauptsächlich in den Staaten und anderen Ländern. Und er kam 2006, 2007 auf den Markt. Japaner. Ist mir gestern im Straßenbild aufgefallen, und zwar ein FJ Cruiser.
Ah, den gab es ja bei uns ja gar nicht. Gab es in ganz Europa nicht.
Ja, es, genau.
Und nur jetzt, als Grauimport.
Genau, und jetzt, ich habe den damals, als ich 2007 in Miami war, ist er mir da sehr stark aufgefallen. Interessanterweise ja ein Auto, wenn du jetzt so Bilder vor Augen hast, dann denkst du an einen gelben mit einem weißen Dach wahrscheinlich, ne? Oder einen blauen mit einem weißen Dach.
Ja.
In diesem, ich sag mal, typischen FJ-Blau.
Ja, ja, genau.
Und wenn ich habe, den gab es, glaube ich, gar nicht mit Metallic-Farben. Also ich kenne nur Unifarben.
Ich weiß das nicht.
Und jetzt kommt's, wir reden immer von Gabs.
Den gibt's immer noch.
Den gibt's immer noch. Es gibt den FJ Cruiser noch genauso. Ist ja ein cooles Auto, weil der, wenn man ihn anguckt, weiß man, der hat ja sehr viele Anspielungen auf den alten FJ 40, so rein von so kleine optische Dinge. Ja. Und ist ja so ein SUV, aber eben auch so ein bisschen geländewagenartiger und total eigenständig. Also irgendwie nichts daran ist irgendwie, ja, ist, wenn dann überhaupt, ist Anspielung an FJ 40. Und dass es den Wagen tatsächlich noch gibt, weil ich hatte dann nämlich kurz in Wikipedia geguckt und dann steht da, wird seit 2006 gebaut. Und denke ich so, wie wird seit 2006 gebaut? Hat den Artikel jemand nicht zu Ende geschrieben oder was?
Ja.
Und guck dann bei Mobile und dann kannst du die Dinger bestellen mit 3 Monaten Lieferzeit hier in Deutschland auch. Also das ist dann wahrscheinlich auch ein Grauimport, gehe ich mal von aus, aber klar, das Auto gibt's. Ja, haben kräftige Motoren, die Dinger, immer ein 4 Liter Sechszylinder mit irgendwie knapp 200 kW. Und ja, witziges Auto. Und es ist witzig, da sind die günstigsten, die du kaufen kannst, haben unheimlich viel gelaufen und sind immer noch deutlich teuer. Also sind Dinger drin, die haben dann 220.000 gelaufen und kosten 25.000 Euro. Das finde ich ist viel Geld für einen 2006er FJ Cruiser.
Ja. Ne? Ja, aber scheinbar haben die eine gute Qualität, sonst würden die nicht so lange halten.
Genau, ja, gut, ist halt ein Toyota. Ne?
Ist ein so. Toyota, ist halt kein, ne? Klar.
Ja, aber es gibt ja geile Toyota-Modelle, die es aber in Amerika gab
Spruch,
und nicht
bei uns. Man, das, ja, aber ein geiler Spruch, dass man direkt so, ja, ist ja ein Toyota, natürlich hält ja. Da sieht man, was für ein Qualitätsverständnis man von Toyota eigentlich
ja.
hat, ne?
Ja, ja, nicht Witzig. Umsonst fahren die, ich sag mal, in jedem...
Die Warlords alle Heilungs.
Ja, kein gutes, ja, genau.
Ja gut, kein gutes Thema im Moment.
Kein gutes Thema im Moment, genau, aber... Trotzdem, ja, wenn du irgendwie eine Safari fährst oder so, dann ist, glaube ich, die Chance relativ groß, dass du im Toyota sitzt.
Hat mir gestern, ich war gestern mit dem lieben Jan mal wieder im L'Europeo essen.
Du lässt es dir gut gehen.
Ja,
der eine mal, muss hier so sauren
ich trinken. Ich habe mal wieder diese kleinen wie nennen Sie da, Bocconcinis gegessen, diese kleinen Krebsgouladen mit Lado gefüllt. Und ich kam rein, mich hingesetzt und dann sagt Mario, kleine Kalbsrouladen. Ich so, ja, gute Idee, wie eigentlich, ich esse die ja zu gerne. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich hätte aber gerne nur einen großen Teller davon voll und keine Beilagen, gar nichts. Und dann Brot für die Tunke. Und das Lustige, als Vorspeise hatte ich einen gegrillten Pulpo mit,
lecker.
Mit sizilianischen blutorangen Chicorée-Salat. Mhm. Im L'Europeo, Leute, das Essen ist brutal lecker, also es ist unglaublich. Und dann kommt dieser Teller mit den kleinen Kalbsrouladen und am Nebentisch saß ein älteres Ehepaar und die Dame hatte das Gleiche bestellt, aber normal von der Karte. Und sie sieht so, wie der Teller kommt und Mario stellt ihn hin. Mhm. Und Mario, vollkommen cool, also Mario ist schon über 70 wohlgemerkt, ne? Mit so grauen Haaren und hat immer seine Brille umhängen, guckt die Dame an und sagt, gnädige Frau, keine Sorge, Ihre Portion ist nicht so groß. Das fand ich so cool, den Spruch. Keine Sorge, Ihre Portion ist nicht so groß. Weil sie den Teller sah mit diesem Berg von diesen
Dingen. Die Frage ist halt, ob das Sorge oder Hoffnung war. Ne?
Ja, also, weiß man nicht.
Das weiß man nicht.
Aber sehr lecker. Und der Jan, genau, jetzt Rolle rückwärts. Der Jan Roulade rückwärts. Der Jan hatte mir nämlich auch, wir hatten uns unterhalten über so Reisen, alles Mögliche. Und der hatte mir auch von einem Trip nach Namibia erzählt. Und er war totaler Hilux-Fan seitdem. Mhm, und er sagt, boah, die Dinger gehen nicht kaputt. Er ist damit, die haben Safari gemacht, er war in der Wüste gefahren. Und er hatte so einen Hilux, der hatte das Einzige, was er hatte, war eine Klimaanlage, die hat auch funktioniert. Ansonsten nur billige graue Plastiklandschaft. Aber er sagt, unglaublich, wie das Ding gefahren wäre und wie genügsam der auch wäre. Und da klappert nichts, er wäre vollkommen begeistert und er will jetzt wieder mal eine Namibia-Reise machen und er hofft, dass er wieder so einen Toyota Hilux als Mietwagen dann hat. Und dann, ne? Genau, das Thema hatten wir gestern.
Ja, das ist genau das, ja. Siehst du? Und dann ist mir noch eine Geschichte gestern aufgefallen und als ich dann auf der Autobahn fuhr, habe ich gesagt, das erzähle ich morgen in meinem Podcast. Also, dreispurige Autobahn, Hamburg-Bremen, kennen die meisten, ist ja relativ frei, kann man ganz gut fahren. So. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, die mittlere Spur, die könnte man eigentlich mittlerweile umbenennen. Und zwar in Tesla Lane.
Ja.
Weil der Tesla, der Autopilot, scheint ja automatisch auf die mittlere Spur programmiert zu sein. Und zwar bei Geschwindigkeit 130, weil das dann ja die beste Reichweite ist. Es gibt haufenweise niederländische Tesla, also da gab es ja auch so ein Förderungsprogramm in den Niederlanden für das Thema Elektromobilität, deshalb sieht man relativ viele Niederländer, die auf der mittleren Spur mit ihrem Tesla mit 130 fahren. Rechts fährt dann idealerweise ein LKW oder ein Wohnmobil, dann ist das ja auch okay. Ja? Das Problem ist nur, wenn Moni mit ihrem Twingo in Pink Metallic dann mit 140 den Tesla auf der linken Spur überholt, und den so ganz langsam durch ihren Traumfänger an sich vorbeifahren rechts sieht und ich komme von hinten angeflogen, dann ist das schon ein komisches Bild. Natürlich darf Moni auf die linke Spur mit ihrem Twingo, aber ehrlich.
Warum rast du denn so?
Weil frei, weil Sonne, weil
es war eben nicht frei.
Geht.
Es war eben nicht frei, es ging nicht.
Nee, alles gut. Ich drängel auch nicht oder so. Ich habe das nur beobachtet.
Mit was für einem Fahrzeug
bist du denn gefahren? Ich habe das nur beobachtet. Eine Mercedes.
Was für ein Mercedes denn?
Ein GLC 300DE.
Also ein Geländewagen. Das heißt, die Moni saß da, guckt vorn durch den Traumfänger und von hinten kommt diese aufgedunsene Fresse von so einem Mercedes-Geländewagen auf sie zugeschossen. Und Moni hat immer noch mit klapperten Zähnen, hat die immer noch Angst jetzt wahrscheinlich.
Mit so einem Typ mit Cappy auf, der schon sagt, ich bin zu spät. Und der Podcast hat auch nicht geklappt.
Ja,
das war ein komisches Bild wirklich. Und beobachtet das bitte mal. Niederländische, aber auch so, alle Tesla sind auf der mittleren Spur. Das ist die Tesla-Lane.
Keine Ahnung.
Und der Autopilot ist mit Sicherheit auch so programmiert, dass er diese Lane sich... Ja, achte mal drauf.
Fahren die mit Autopilot schon, dürfen die das?
Naja, also teilautonom, ne?
Ja.
Vollautonom werden wir ja wohl die Ersten sein. Also
sprich, teilautonom fährt mein Volvo auch, oder?
Ja.
Ja. Aber maximal 130, schneller fährt er, dann macht er das.
Ja, das ist tatsächlich das Schöne bei uns, bei Mercedes. Die meisten Modelle, bis auf ein, zwei, können bis 210 autonom lenken. Und ich nutze das permanent. Ich benutze das permanent, ja.
Warum? Vertraust du deinem Auto mehr wie
Weil ich sonst keine Wikipedia-Artikel von einem FJ-Cruiser lesen kann während der Fahrt.
Boah,
Nein, das war natürlich ein Scherz. Das würde ich niemals tun.
Schneid
niemals.
Das raus.
Ja, schneid das raus. Sonst,
bitte nicht nachmachen.
Genau. Und so, eine Frage an dich habe ich nochmal.
Ja?
Halt, bevor du, behalt dein Wort. Ich habe eben gerade einen richtig coolen alten Jaguar, wie heißt das Modell nochmal, aus den 60er Jahren. Diese tolle geschwungene Form.
Eine
richtig tolle Limousine. Nee, eine Limousine.
MK2.
Eine MK2. Ja. Eine MK2 überholt. Und der hatte dunkelblaue Kennzeichen mit weißer Schrift. Was ist das?
Dunkelblau?
Dunkelblaue Kennzeichen, dicke weiße Buchstaben. Muss altes Kennzeichen sein, muss Asbach sein. Dunkelblau.
Keine Ahnung.
Okay, ja, vielleicht weiß das einer unserer Hörer.
Nee, es kommt auf die Typografie an.
Die Typografie war, also auf den ersten Blick war sie entweder Englisch oder Niederländisch. Aber dunkelblau war das Kennzeichen. Ich habe auch extra nochmal hingeguckt, ob es nicht schwarz ist.
Linksländer?
Aber es war dunkelblau. Habe ich nicht gesehen.
Vielleicht war es ja ein altes dänisches Kennzeichen und das war nur ausgeblichen.
Welche Farbe hatten die denn?
Ja, so schwarz eigentlich, mit weißer Schrift.
Nee, dies hier war wirklich, man hat das, also ich habe nochmal deutlich hingeguckt, es war dunkelblau.
Boah. Ja. Ja. Naja. Also die Fahrt hat aber stattgefunden, nachdem du Mackenstädter getrunken hattest.
Die gestern. Fahrt hat heute Morgen stattgefunden, nachdem ich gestern Mackenstädter getrunken habe, ja.
Also es ist im Bereich des Möglichen, dass die Farbe dann doch nicht dunkelblau war.
Genau so ist es, ja.
Genau. Apropos blau, hier gestern war der Yannick hier. Und hat mit seinem Vater, mit dem Pferdehänger, sehr geil, die Piaggio Boxer angeliefert.
Ja, cool.
Ja, total geil, die Piaggio Boxer. Jetzt steht sie hier und ich bin schon eine Runde gefahren über den Bürgersteig, vorhin auch nochmal, bevor du hier warst. Muss man ja antreten, das Teil, ne? Wenn die auf dem Ständer steht.
Ja, Kickstart.
Kompression ziehen.
Kickstart.
Ja, ist ein bisschen anders hier.
Ach so, nee, antreten, nein, stimmt. Man muss so wie beim Fahrrad treten.
Ja. Ne? Du kannst auch, es gibt auch einen Fahrradmodus, du kannst Fahrrad fahren.
Ja,
das Geilste ist, diese Piaggio hat ja wirklich, die hat Yannick ja mal geschenkt gekriegt. Er hat den eBay Kleinanzeigen gehabt und irgendwo habe ich einen Link gesehen. Ich so, oh, was ist das denn? Ich so, Yannick, der hat doch den Abarth Rivale hier gekauft.
Ja, pass auf, der Witz bei der Geschichte ist ja, also Leute, ihr denkt ja, keiner muss ja an Zufälle denken. Also, es ist kein Zufall, dass Jens bei sich im Facebook den eBay-Link angezeigt bekommt von jemandem, der mit dem er quasi,
ach so, ich sag mal,
ja, das ist kein Zufall, ne?
Nee, klar. Auf jeden Fall, ich habe sowas nicht gesucht, ich wollte sowas nicht kaufen, aber ich habe es dann gekauft. Ich fand es auch zu genial, das Teil irgendwie. Also die Story ist halt so geil. Er hat es mal geschenkt gekriegt und hat es behutsam restauriert. Also er hat es tatsächlich restauriert. Der Motor ist komplett gemacht.
Ja, die sieht wahnsinnig toll aus.
Neue Felgen und so weiter. Die hat viele kleine Macken.
Die wird 50, ne?
Und so, ja, pass auf, das Baujahr 74. Hat ein bisschen Kantenrost mit Overdrol alles gemacht. Alles so original gelassen, wie es nur geht. Die alten Händleraufkleber drauf. Die kam aus erster Hand. Da ist noch die Neukaufrechnung dabei.
Ja, die habe ich hier gesehen,
die Neukaufrechnung, von 1974
beim Opel-Händler.
Beim Opel-Händler in Jever für 966 D-Mark gekauft. Checkheft ist dabei, die Originalbetriebserlaubnis ist dabei, es ist alles da und die Bordmappe sozusagen, also Betriebsanleitung auch komplett. Also es ist alles da, das Ding hat eine komplette Historie.
Aus einer Zeit, in der die Menschen, das Marketing und jeder der Meinung war, wenn man jemandem eine, also wenn der Mann als Opel-Händler jemandem ein Mofa verkauft,
dass man
dann kauft er auch irgendwann mal ein Auto bei einem. Das war ja auch so.
Ja,
also
ja.
Viele Menschen bauen ja zu anderen eine Beziehung auf.
Ja.
Nicht so wie heute, von wegen hier klick, klack, ja, alles kommt von alleine, keine Ahnung.
Nee, das war früher
so. Ich kenne keinen mehr. Genau.
Dann gab es so Händler, die hatten halt Mofas, Mopeds und Autos, fertig aus.
Genau, und ich habe Jens, als ich das gestern hier stehen sah, und ich hatte ja seinen Post gesehen, den ersten Post, den er zu dem Thema gemacht hat, der war am Sonntag letzte Woche. Am Samstag haben wir unseren Podcast aufgenommen und haben durch Zufall, Achtung, wirklich durch Zufall, über das Thema Mofa gesprochen. Und am nächsten Tag postet er, dass er eine gekauft hat, habe ich mir gestern erstmal vollgelabert, weil er mir davon ja nichts, gar nichts erzählt hat und das auch im Podcast ja gar nicht erzählt hat.
Nee, aber Woche. Da war das schon eine Woche gekauft.
So, und ich denke so, was ist das jetzt wieder für ein Zufall?
Ja.
Wir reden über Mofa und auf einmal hast du hier so ein Ding stehen.
Ja. Total cool schräg wäre das, wer dann unter meinem Post auch geschrieben hat, da waren auch andere Leute ganz scharf drauf hier aus der Szene und waren ganz, da war es halt reserviert und dann, du hast das gekauft. So, ne? Ich habe auch schon die ersten Anfragen, wann die zu verkaufen ist, was sie kostet. Aber kommt jetzt erstmal ein Nummernschild dran am 1.3. Und die fährt ja irgendwie so 45, ist ja ein Moped, ist kein Mofa. Mhm, damit kann man hier mal flott die 3 Kilometer zur Oldtimer-Tankstelle überbrücken. Das ist doch ein lustiger Spaß.
Ich war vor allem ganz begeistert, diese cleane Optik an der Seite, weil das ja so verkleidet ist. Man sieht keine Kette und so. Ja. Das ist wirklich stilistisch einfach schön gemacht. Ja, ja. Ne? Also das ganze Ding ist irgendwie gut. Und
was ich, das geilste Detail finde ich, die Lampe eigentlich. Und die Lampe mit dem eingebauten, das sieht ja so aus, als wenn der Lenker aus der Lampe käme. Mhm. Was natürlich nicht geht, da muss ja innen drin, geht der wahrscheinlich durch, weil sonst wird es ja auseinanderbrechen, ist ja aus Plastik. Ist aber geil gemacht, das ist halt Design, ne?
Ja, 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 geiles, genau. Teil. Ja, cool.
Steht hier, steht jetzt gerade neben dem Mini Clubman. Was ist denn mit dem Mini Clubman? Oh Mann. Vorne stehen die Reifen raus, es gibt keine Lösung. Alex war ja gestern hier und hat auch nur Kopfschütteln davor gestanden und hat mir nochmal versichert, dass ich definitiv keinen TÜV bei ihm bekomme damit. Oh, scheiße. Alex sagte dann ganz brutal zu mir, naja, das guckst du jetzt noch 2 Wochen an, es gibt da keine Lösung, dann wird es halt zurückgebaut. Wieder auf Trommelbremsen.
Das ist so.
Und ich so,
Alex ist auch so einer, der hat so die Seifenblase, ne? So einmal so.
Ja, ich, keine Ahnung, die Lösung gibt es vielleicht, weiß ich noch nicht. Irgendwas muss ich mir überlegen, stehen halt so weit raus. Ich muss mir sowieso was überlegen, meine Frau hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt.
Mhm. Und hat gesagt, eins geht nur, hat sie gesagt bestimmt.
Ja, tatsächlich, eins reicht. Mhm. Bei uns reicht ein altes Auto. Jetzt sind es dann schon wieder, und Dr. Elf und der, und den Volvo willst du auch behalten. Und da hat sie gesagt, das sieht sie nicht ein. Und da habe ich gesagt,
das ist geil. Bei sowas gehe ich. Hä? Bei sowas gehe ich aus dem Raum, lieber.
Nee, ich bin nicht aus dem Raum gegangen. Ich habe sie angeguckt und habe zu ihr gesagt, ja, sie hat eigentlich recht.
Ja, natürlich. Natürlich haben die Frauen immer recht. Also.
Nee, aber
nein, mit der Sache haben
welches Auto soll ich denn abgeben jetzt?
Ja, genau.
Soll ich doch Dr. Elf abgeben? Ich kann den Mini gar nicht abgeben. Den Mini habe ich seit über 10 Jahren und das der Mini ist der Mini und der Mini, weißt du? Mhm. Ich bin ja gestern mit Dr. Elf nach Hause gefahren, heute zurück. Das ist auch, sie sind alle so geil. Und der Volvo ist ja auch gut, sagen wir mal, der Volvo in dem Zustand jetzt, ne, wenn der jetzt dann TÜV und alles fertig hat, da kannst du natürlich eine fette Nummer dran schreiben, da kannst du richtig Geld mit verdienen, ne, jetzt mal im Verhältnis zum Einkaufspreis.
Da steckt aber auch Arbeit drin. Ich habe ja, du hattest ja erzählt dann, dass du warst ja am Sonntag offensichtlich bei der Wax Mafia.
Ah ja, ich war letzte Woche, es hatte so schlechtes Wetter und habe ich zu meinem kleinen Konrad gesagt, komm, wir müssen mal in die Garage, weil, was haben wir denn hier gemacht am Sonntag? Ach so, genau, da war der Kunde, wir haben, also nach dem Podcast, was ist passiert? Es wurde der Passat ja noch angeliefert nach dem Podcast.
Genau.
So. Und der Kunde, der sich dafür interessiert hat, da habe ich dann gesagt, okay, dann treffen wir uns halt Sonntag anstatt Samstag, versetzt. Mhm. Der kam am Sonntag, letzten Sonntag, und hat den Wagen gekauft. Mhm. Hier. Und dann war Konrad mit hier, und dann habe ich gesagt, so Konrad, weißt du was, das Wetter ist schlecht, jetzt fahren wir nach Schleswig aufs Land und fahren mal zum Laurens und gucken mal, was der Volvo macht. Also bin ich zu Laurens, zur Wachsmafia gefahren.
Und jetzt musst du eins wissen, Laurens hat ja zwischendurch irgendwann ein Live-Video gemacht bei Instagram. Und ich saß zu Hause und sehe, er ist online gegangen und ich guck mir das Live-Video an. Und dann wurde ich nervös, weil er war nämlich dabei mit so einem Pinsel, ja, so die ganzen Stellen, wo du eben nicht einen Eisstrahl drauf hältst, mit einem Pinsel alles den ganzen Schmutz wegzumachen, so im Motorraum und so. Und ich wurde deshalb nervös, weil ich dachte so, ich hätte das auch gern, irgendwann hört das ja auf mit der Geduld. Weißt du, das war ja so ein kleiner, ist ja so ein kleiner Mini-Pinsel gewesen.
Ja, ne? Also der Laurens, der hat sich unglaubliche Mühe und Arbeit gemacht mit dem Auto, wie soll ich sagen, das ist für ihn auch so eine kleine Werbeaktion, glaube ich, gewesen, um mir zu zeigen,
was geht.
Und wenn man das mal normal kalkuliert, ne?
Ja, das lieber
doch,
nicht.
Doch, kannst du.
Ja.
Also wir haben darüber gesprochen, eine Normalkalkulation, was er da gemacht hat mit dem Volvo, das ist so eine 4.500 Euro Aktion, ne? Mit Konservieren plus Eisstrahlen, das ist noch nicht im Preis mit drin.
Oh, was?
Hey, nein, das kostet Zeit.
Oh, gruselig.
Die Stunden, die der mit dem Volvo zugebracht hat, hat er ja so Sachen gemacht wie, na gut, dann baue ich halt mal den Wischwassertank und das alles aus und mache dahinter auch nochmal sauber.
Mhm. Okay.
Weil der ist ja seit 40 Jahren da drin. Und dahinter war auch nur so Staub, da war ja kein richtiger Dreck. Mhm. Das hat er alles raus, das war alles raus aus dem Motorraum.
Unglaublich.
Ich habe ja die Bilder, ich habe ja eine Bilderflut von Laurens bekommen. Also wir sind also, ich bin mit Konrad hingefahren, total nett. Konrad durfte, Laurens hat ja so einen Restbauernhof mit seiner, ich weiß gar nicht, ist er verheiratet, mit Freundin oder Frau. Und Konrad durfte, die haben nebenbei ein paar Schweine und Hühner auch. Und Konrad durfte im Hühnerstall Eier sammeln gehen. Mhm. Hat Eier gesammelt. Dann haben wir den Volvo nochmal angeguckt, so sind wir abends zurückgefahren. Und unglaublich, was der Laurens kann. Also das ist wirklich, ganz ernsthaft, Wachsmafia ist für mich ganz weit oben. Also, ja, cool. Weil das, ja, cooler der Anspruch, hat halt Bock, ne? Weißt du?
Ja, ja.
Weil du merkst richtig, wie der für die Sache auch.
Ja.
Also ist halt sein Thema.
Ja.
Und der kann halt auch was. Der ist gelernter Automechaniker. Der hat bei Mercedes Classic gelernt.
Aha.
Also der kann richtig was. Und er hat in...
Bei Mercedes Classic gelernt heißt, er hat an alten Mercedes geschraubt.
Nein, alles gut.
Er wird irgendwo in der Klassikabteilung gewesen sein.
Ja, genau. Klar. Und zwar, fragen mich nicht wo.
Ja.
Und er hat auf seinem Hof für eine Sache keinen Platz gehabt und der Wagen stand dann zwei Höfe weiter und da sind so Jungs, die haben irgendwie, da stand zig Audis rum, alles voll Audis in den Hallen. Audi Coupés, was weiß ich. Also so. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der eine von diesen Besitzern da, entweder ist er der Oberprüfer vom TÜV Nord da im Raum Schleswig oder so, keine Ahnung. Die haben den Volvo gesehen, waren vollkommen sprachlos, sagt er. A, wegen dem Zustand und dann sagt er, er hat das Modell noch nie gesehen. Er wusste nur, es gibt ein 242 GT, aber hat es noch nie im Original gesehen. Ist übrigens jetzt auch einer in mobile.de zu verkaufen, ne? Von Mondäne Automobile.
Ach, okay.
Ja, Punkt. Er ist zu verkaufen, Punkt. Also nicht, wie soll ich sagen, also... Ist halt ein,
Ja, deshalb kann ich verstehen. Da musst du jetzt irgendwie für dich selber.
Achso, genau. Machen. Und die Frage ist ja: Also, das Auto, das ist ein extremer Aufwand betrieben worden. Mhm. Das Auto ist halt auch mega cool. Ich bin halt ein Volvo-Guy ja auch.
Mhm.
Und es ist halt, weißt du, da kommt auch alles zusammen. Es ist so der. Mehr 240 geht nicht für
der
mich.
Der passt auch zu dir und du kannst halt auch vernünftig drin sitzen und fahren, weil das kann, du sagst du ja in dem Bertone.
Nee, im Bertone, im 262, da bist du im Kopf am Dach.
Das meine ich, Spaß. Genau.
Der gefällt mir auch gar nicht.
Mhm.
Also das
ja, ich finde den wiederum tatsächlich ganz cool.
Nee,
wahrscheinlich wird das bei meinen 1,74 auch funktionieren.
Der hat auch, weißt du, der Bertone, der Bertone ist ja ein abgesägter, also nachträglich ein topgechoppter 242.
Ja.
Und wie soll ich sagen, man hat zwar das Dach runtergesetzt und dann hat man da Vinyl drüber geklebt, aber meistens hat man vergessen, eine richtige Rostvorsorge dann zu treffen.
Ups.
Und es gibt ganz viele 262er, wenn du die restaurierst und machst das Vinyl da ab, da drunter
ist das wartet Katastrophe.
Das Katastrophe. Ja, okay. Grauen. Nee, das ist gar nicht mein Auto, 262, überhaupt nicht.
Und
der 242 ist ja ganz cool, weil da stimmen ja auch die Daten, ne? Also Gewicht, zur Leistung und der ist wirklich...
Gut, der ist halt sportlich. Ein Bertone ist halt nicht sportlich, sondern es ist mehr so, der wollte irgendwas
sein, was es nicht gab. Er ist das Topmodell gewesen zu der Zeit, hat auch 7 PS mehr, die aber in so einer Wandlerautomatik ersoffen werden. Und
ja, mindestens.
Der sportlichste Volvo zu der Zeit war der 242 GT. Der war in einem Test in der schwedischen Zeitung, wahrscheinlich haben die auch einen zur Verfügung gestellt gekriegt, der gut im Futter war. Der war in 8,5 Sekunden auf 100 in dem Test, 1979. Das ist eine richtige Ansage gewesen damals.
Ja,
da gab es wenige.
Da war wahrscheinlich auch der 45 Kilo Simo Lampinen am Steuer.
Weiß ich nicht, aber der wiegt ja eh vollgetankt nur 1280 Kilo. Das ist ja kein schweres Auto.
In dem Sinne,
ne? Und dann mit 140 PS. Also ich bin der Zwickmühle. Was mache ich jetzt? Was muss jetzt weg?
Ich kann dir da tatsächlich keinen Tipp geben. Ich kann.
Ja, aber der Mini.
Ich wäre da bei beidem behalten, aber das ist super schwierig. Also, das kann man als Außenstehender auch nicht. Du wachst mal morgens auf und sagst, nee, ist der Volvo. Und nächsten Tag wachst du morgens auf und sagst, ach, den Mini verkaufen.
Den Mini hatte ich ja so drüber philosophiert. Das geht gar nicht. Kann ich nicht. Erstmal, ich habe den lange und irgendwie, der Mini ist, das geht nicht. Kann ich verkaufen. Geht nicht.
Dein innerer Konflikt. Aber wir werden mit Sicherheit erfahren, wie du dich entscheidest innerhalb der nächsten Wochen.
Ja, ich verkaufe alles und
Denke neu.
Denke neu. Kauf mir mal irgendwie einen Ami oder so. Nein, war ein Scherz.
Nee, pass auf, das ist ein gutes Stichwort. Ich hatte dir das ja neulich schon mal gemurmelt. Jetzt kann ich das so ein bisschen erzählen. Ich bin immer mal überlegen, ob ich das ein oder andere im Podcast erzähle, weil ihr kriegt natürlich immer nur so einen gewissen Part von mir mit. Diese Woche ist bei mir so ein bisschen mehr passiert, weil mein Vater leider einen kleinen Unfall hatte. Eins vorweg, er ist wohlauf, ist gefallen mit dem Fahrrad, hat Oberschenkel-Halsbruch, dann hat er gleich eine neue Hüfte gekriegt, wird morgen entlassen, kann morgen nach Hause, geht dann in die Reha. Es ist alles ein Wunder meiner Meinung nach. Also mein Vater ist Anfang 70, ist aber sehr, sehr gut mobil, einfach auch sehr fit, fitter als ich leider derzeit. Und Wahnsinn, also heute war Treppensteigen, glaube ich, angesagt, die letzten beiden Tage war schon Gehen angesagt. Wahnsinn, Wahnsinn, wie das innerhalb von kürzester Zeit, das ist, glaube ich, wann ist es passiert, Dienstag oder Mittwoch. Und warum erzähle ich das? Mein Vater hat ja die Corvette C6 und auch noch so das ein oder andere Auto. Der ist ja genauso mittlerweile irgendwie bekloppt wie ich. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich Anfang, ich würde so sagen, ich war 18, 19 und habe dann immer darüber geredet, was ich mir gerne kaufen würde. Und er hat gesagt, Frank, ich war damals, als ich jung war, war ich genauso wie du. Heute sehe ich das alles nicht mehr so eng mit den Autos. Und von dem Moment an, wo er das ausgesprochen hatte, ging das bei ihm auch los. Und ich bin dann mit ihm, vor 2 Wochen hat er mich besucht. Die Schwiegereltern waren auch da und ich habe dann nachmittags irgendwie, nach dem Mittag gesagt, Mensch, kommt noch mal mit, ich will mit euch wohin fahren. So, dann habe ich die beiden mitgenommen, bin zu einem Händler gefahren, der ein bestimmtes Auto bei sich stehen hatte. Und wir sind dann da rein und mein Vater und auch mein Schwiegervater und auch ich standen vor diesem Auto und dachten, Scheiße, der sieht extrem scharf aus. Was ist es? Es war die neue Corvette, die C8. Bei der man wirklich darüber diskutieren kann, ob Mittelmotor, und das ist ja alles nicht mehr typisch für Corvette und so weiter. Ganz ehrlich, das Auto sieht wahnsinnig aus, hat extrem geniale Werte, hat eine, wie immer, relativ einfache Technik, die wahrscheinlich auch etwas länger funktioniert, weil es ist und bleibt ein 8-Zylinder, 2-Ventil-Motor. Jetzt in der aktuellen, ich glaube in der aktuellen Sportauto war das, haben sie ihn getestet, auch die deutsche Variante. 3,1 Sekunden auf 100, 3,2. Also das mit einem Auto, kein Allradantrieb, kein Turbolader, Wahnsinn. Ja. Und und nun wird es so sein, ich gehe davon aus, dass ich das diese Woche jetzt auf den Weg bringe, Lakewood Blue und in Leder Natur Dip oder Natural Dipped, das ist wie sagt man, ich habe im amerikanischen Forum, ich habe nach Bildern gesucht und da hatten wir uns immer Old Man 10 genannt. Ja. Ja. 10 ist ja T-A-N, das ist ja diese typische amerikanische Innenraumfarbe. Ich liebe sie. Und jetzt wird mein Vater und ich sage jetzt mal wir beide, weil wir da irgendwie beide Lust drauf haben und uns beide ein bisschen daran beteiligen, nochmal dieses, das, ich sag mal, ein Vater-Sohn-Projekt starten mit einer C8. Wahnsinn. Das Auto ist völlig, da sind so Gaga-Extras mit bei, wie ein Engine-Appearance-Paket. Das bedeutet, der Motor ist ja unter Glas. Das heißt, du siehst ihn, wenn du neben dem Auto stehst, wie bei dem einen oder anderen Ferrari. Und dann sind da so 2 Seitenteile, die sind in Carbon dann. Und es ist indirekt LED-weiß beleuchtet, der Motor, wenn du den Wagen im Dunkeln fährst, beziehungsweise ihn aufmachst. Braucht kein Mensch. Ist aber Wahnsinn, weil der Motor auch echt schön designt ist. Die haben sich echt was ausgedacht. Der Innenraum ist wirklich top verarbeitet. Das ist alles kein Müll. Jeder Test, den du siehst, auch die deutschen Tests, sind so, dass sie sagen, oh, der ist schon gut. Das Einzige, und da muss ich lachen, die Tester, ne, wie sie alle sind, ne, so, oh, ich steige in ein Auto ein, drehe den sofort auf Race. Dann sind, du kannst bei dem Auto alle Systeme abschalten, ne, wenn du willst. Vorsicht. Mittelmotor ist ja auch was für Menschen, die das vielleicht schon mal gefahren sind. Man hat halt gemerkt, dass da gibt es Tester, die sagen, wenn du das alles ausschaltest und es ist ein bisschen nass, dann kann es sein, dass der Wagen sich auch mal dreht. Weil das Doofe ist ja der Grenzbereich, ne? Du hast ja nicht wie bei einem Motor, du hast vorne einen schweren Motor, du fühlst viel, sondern bei dem Ding ist es halt so, wenn weg, dann weg. Genau. Also schon echt interessant. Aber ich bin gespannt, mich hat das Auto auch optisch, ich hatte gehofft, ehrlich, ich hatte wirklich gehofft, dass ich ihn in der Natura sehe und denke, m-m. Aber ich stand davor und habe gesagt, uiuiui, was die da auf die Beine gestellt haben. Und das Ganze, nochmal, das ist ganz viel Geld alles, aber er ist trotzdem ein absolutes Sonderangebot, wenn man die Performance und die Art und Weise sieht. Weil der hat ja auch, darfst du ja eins nicht vergessen, dadurch, dass das ein Mittelmotor-Sportwagen ist, an dem Auto ist kein Chevy-Teil dran aus einem anderen Chevy. Das ist, verstehst du, da ist nichts. Das ist, du findest an dem Auto nichts, was irgendwie...
Ganz ernsthaft?
Ja.
Ich verstehe das Auto nicht.
Im allerersten Moment war es bei mir auch so, aber wenn du über die Brücke rüber bist, zu sagen, es ist egal, ob das ein Frontmotor und
Getriebe ist. Ja, aber das ist so, das ist so Identität aufgeben, wie viele Hersteller ihre, hier VW mit dem, ich habe jetzt den Test in der neuen Automotoren Sport gelesen vom Bulli T7,
genau,
wo dann auch in drei Fenstern so die verschiedenen Tester auch schreiben, ja, tolles Auto, aber halt kein Bulli mehr. So.
Nee, genau.
Das frage ich mich immer, was das soll, wo macht man das? Das ist mir nicht so, ich mag das nicht.
Gut, bei der Geschichte ist es so, geht um Geld, ne? Bei der Geschichte geht es um Geld, weil das eine Plattform ist.
Ja,
bei Chevrolet ist es so, das ist ja das Wahnsinnige, dieses Auto haben die komplett neu konzipiert.
Ja, aber die verschenken, also der Wagen ist ja günstig, jetzt mal im Vergleich mit anderen Autos, die ähnlich Performance haben oder die der Machart ähnlich sind, ist der günstig, trotzdem verschenken die es nicht, weil die werden auch Geld daran verdienen an dem Auto. Und was ich nicht verstehe, ist, dass diese Traditionen, überall werden diese Traditionen einfach nachgedacht, wow, ist nichts mehr wert, haben wir nicht mehr. Bulli haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt andere Plattformen, jetzt ist es der T7, fährt wie ein, sieht anders aus, fährt anders, ist anders. Und dann versucht man aber, gequält, kannst du dann so Bulli-Zweifarblackierung, was soll die Scheiße, dann sollen sie es auch lassen, weißt du? So. Aber der Corvette genauso, die Corvette. Ich habe ja schon ein paar verkauft davon, zwei, drei Stück. Mhm. Ich will keine. Also mir waren die immer qualitativ innen drin. Man sitzt ja drin.
Genau.
Das Auto sieht ja außen geil aus. Man sitzt drin und innen drin muss ich es mir angucken und es anfassen. Und wenn dir dann die Klappen entgegenkommen, das knirscht und knarzt, die ZR1 hier, geiles Auto, geile Performance, aber irgendwie scheiße verarbeitet, ganz einfach.
Ja, 80er aber und auch die C6, muss man sagen, im Innenraum fällt die auch vollkommen zurück. Also die C6 war ja von Performance schon gut, von außen auch, aber von innen war das auch nichts.
Nee, aber es ist die klassische Corvette. Ja. Langgezogene Haube vorne, am besten ein bisschen Coke-Bottle-Design wieder, so. Aber man so radikal, jetzt ist das mal ein Mittelmotorauto, zack.
Das
so, die alte Corvette machen wir nicht mehr, ist vorbei.
Ist so.
Das verstehe ich nicht. Das ist für mich irgendwie, warum haben sie den Corvette genannt? Hätten sie direkt einen neuen Namen nehmen können. Weißt du?
So. Ja, und sie haben ja aber längst, muss man sagen, sie haben ja eine Tradition im Thema Mittelmotor, weil tatsächlich die Studie damals,
Studien gab.
Also genau.
Aber trotzdem treten sie ihre eigene Geschichte mit Füßen mit dem
Motor. Aber weißt du, was ich machen werde?
Du baust das ist ja legitim.
Motorauto. Nee. Ich werde hier zu dem Mann Automobile mal gehen und fragen, ob ich den mal nachmittags am Samstag hier mit herbringen kann.
Ja.
Und dann reden wir mal drüber, wenn wir ihn sehen. Gerade was das Thema Qualität, Innenraum und so weiter angeht.
Ja, das glaube ich alles. Aber
mich interessiert es ja selber auch.
Also, ich finde die Sache an sich halt blöd.
Ja.
So. Ja. Das ist genauso Smart auch ein Thema. Smart war eine geniale Idee. Jetzt ist es irgendwie demnächst ein chinesischer kleiner SUV.
Ja.
So klein ist er gar nicht.
Nee, der ist überhaupt nicht klein.
Ist der 430 oder was?
Der ist nicht klein.
Nee, ist so groß wie ein Golf oder hier so ein T-Roc oder so.
Genau.
Hat mit der Idee Smart nichts mehr zu tun. Das wird überall, wird das so über einen Haufen geschmissen.
Und das ist tatsächlich beim Smart auch extrem schade. Ich finde es
schade und das nimmt den Autos auch die Chance, nochmal in irgendeiner Form ein Klassiker zu werden.
Ja, eine Identität zu entwickeln, die ihn zum Klassiker machen kann.
Ist so.
Ne? Deshalb finde ich es so witzig, um darauf zurückzukommen, dass du plötzlich guckst und sagst, der FJ Cruiser wird immer noch gebaut seit 2006. Wo so, hä?
Nee, es gibt ja so ein, ist ja...
muss ja einen Grund haben.
Ja, weil es gut läuft, weil es sich verkauft. Das geht ja auch da, Toyota baut Autos, um Geld zu verdienen und nicht, damit es witzig aussieht. Fiat ja genauso, muss man überlegen, wie lange jetzt schon...
Der Fiat 500?
Das sind ja Retro-Autos.
Ja, du hast recht.
Der Fiat 500, wie lange der schon gebaut wird. Der ist einmal gefaceliftet worden, aber die gibt es seit, weiß ich, 15 Jahren oder 12 Jahren, keine Ahnung. Unverändert.
Ja.
So, ne? Und die haben es, was Fiat cool geschafft hat, man muss ja jetzt kein E-Auto haben wollen, will ich auch nicht, aber...
Nee, der ist aber trotzdem ganz cool.
Der mega. Der 500e sieht cool aus. Ist praktisch eine Evolution dessen wiederum, aber so fein gemacht, auch im Innenraum. Die haben es einfach geschafft, das noch einmal weiter zu transportieren.
Und wir verstehen dieses Auto ja. Weil wenn du jetzt sagst, ich habe ein Auto, mit dem ich mich in Hamburg urban bewegen kann, dann ist das eins, was man in die engere Wahl nehmen muss. Weil der ist relativ klein, ist aber trotzdem edel und luxuriös. Und es kommt nicht so auf Reichweite an, weil so viel Kilometer fährt man dann in Hamburg nicht. Ich finde das Ding cool. Ich finde das auch leider, super. Leider muss ich sagen, Fiat, ich glaube, ich weiß gar nicht, das wird ja nach wie vor. Seit wann gibt es den Fiat 500, das neue Modell?
2004, also ich würde mal sagen,
2005 so?
Nie länger. Ich würde sagen, seit 10 Jahren jetzt.
Naja, das wäre nicht länger. Das wäre ja dann, ich habe 2004, 2005 gesagt, nicht 14, 15.
Nee, ich weiß es gar nicht.
Also ich glaube länger. Also ich glaube,
den gibt es auf jeden Fall ziemlich lange schon.
Ja. Und die Form, dadurch, dass sie halt Retro ist, ist heute noch so cool, wie sie vor 15 Jahren war, weil sie ist halt irgendwie Retro. Ja,
und das ist das Gleiche bei dem FJ.
Genau.
Der FJ ist auch Retro,
genau.
Aber so gut gemacht, dass es immer noch funktioniert, ohne dass man es verändert.
Ja.
So. Ja. Apropos, gut funktioniert, hier ist noch ein Retro-Auto eingetroffen übrigens, ein Audi Coupé. Und zwar ein so frühes Audi Coupé, Baujahr 81.
Ach, der ist 81?
81, der steht hinten drauf, steht nicht Audi Coupé hinten drauf, sondern Audi C steht hinten drauf.
Das habe ich auch gesehen.
Ja. Das ist ein Audi C 5, GT5S.
Okay.
Baujahr 81 ist eine Schweizer Auslieferung, ist in Lugano gefahren, ist in Lugano ausgeliefert worden. Und hat deshalb auch italienisches, also das ganze Papierwerk ist italienisch. Sie hat erst 64.000 Kilometer gelaufen. Den hat ein Notar gefahren aus Lugano und dann hat ihn 2008, glaube ich, ein holländischer Audi-Sammler gekauft. Und der hat ihn bis letztes Jahr besessen. Er hat Hessel Terpstra gekauft und hat den auch für... Also weit über 10.000 Euro ist er überarbeitet worden, technisch.
Eieiei.
Der hat einen leichten Hagelschaden, der schlecht repariert war. Also wurde das Dach neu lackiert. Der hat eine neue Motorhaube gekriegt. Das war leider nicht auszubeulen alles. Und neue Zierstreifen und so weiter. Ist technisch viel gemacht worden. Ist in einem wirklich Top-Zustand. Und der ist seit letzter Woche hier. Der war tolles Auto. Also ist Wahnsinn. Das hier, der ist innen drin auch. Der hat diesen Karo-Stoff. Und der Kunststoff ist aber dunkelblau. Also nicht schwarz.
Ja, das ist mir nicht aufgefallen.
Total geiles Auto. Ja. Das ist ja silbermetallic außen und hat innen drin diesen dunkelblauen Kunststoff und diesen Karo-Stoff, diese Sitze und hat auch diese ganz frühen alten Audi 80-Instrumente noch. Das ist
genau.
Eine ganz frühe Variante. Und also Baujahr 81 heißt das Auto, ist 41 Jahre alt. Und ganz
und er wirkt...
Nach 41 Jahren... Er wirkt eben nicht, also nee, da kommst du nicht drauf.
Nee, stimmt.
Da musst du jetzt sagen, hey, ist irgendwie von Audi doch, ja, zeitlos ist der falsche Begriff, aber es ist, also das Design hält wirklich lange.
Und jetzt muss man sagen, ich finde...
Der hat noch 13 Zoll Felgen übrigens.
Wenn man jetzt, ja krass, ja, die, ja, auch die typischen, ja. Wenn man jetzt mal so die Zeit sieht, also auf unserem Podcast, so die letzten anderthalb Jahre, wir haben ja häufiger mal gesagt, es taucht selten mal so ein Audi auf und so, weil die sind halt auch wirklich selten. Denn sie waren zu ihrer Zeit nicht wahnsinnig erfolgreich.
Ja.
Sie waren dann in einer Zeit, in die ich mich zurückerinnern kann, als ich 18, 19 war, so Mitte der 90er, sie waren einfach unheimlich billig, weil die Motoren haben relativ viel verbraucht im Verhältnis zu anderen Fahrzeugen und so richtig viel Power hatten sie halt auch nie. Ja? Das ist ja so ein Mischmasch, also die laufen gut, keine Frage, aber es sind auch keine Rennwagen. Ich sitze hier gerade vor der Automotor Sport, in der 5e vorgestellt wurde. Und das hast du recht, das ist am 10. März 82 gewesen. Das heißt, wenn das ein 81er ist, da gab es auch keine stärkere Variante als diese 5S-Variante.
Ja.
Genau.
Genau. Und 5S ist, der Unterschied ist, es ist ein Vergaser und ein 5E ist ein Einspritzer.
Genau.
Und da liegen dann ein paar PS dazwischen. Also der 5S hat 115 PS.
Genau.
Und der 5E hatte 136 dann.
So ist es. Ja, genau. So ist es. Ja. Und hier haben sie den nochmal getestet.
Ja, auch der hat ja auf den Bildern.
Hellgrün.
Ja, der hat auf den Bildern auch übrigens die Nebelscheinwerfer in der Stoßstange hat er auch nicht. Mhm. Der ist sehr schlicht auch, der Wagen von vorne so. Ne?
Ja, aber was mir gut gefällt, ich hatte mir das auch angeguckt, du hast es ja jetzt gerade gesagt, diese Trimstreifen, die er hat, ne? Die von vorne bis nach hinten an die C-Säule gehen und dann im Schwung nach oben.
Ja.
Ne? Schon cool und ja, sieht halt einfach gut aus, das Auto, und ist mittlerweile ja auch eins der Highlights, wenn du mal auf so ein Treffen fährst, weil du siehst sie tatsächlich selten und von gar nicht in normaler Ausstattung, in so einem Zustand. Dann also, siehst du eher mal ein Quattro.
Genau, er ist halt original. So, er ist halt
genau.
Ein originaler Zustand. Also gut, er ist ein Teil restauriert. Original insofern, als es ob es nichts verändert im Auto. Der hat keinen anderen Spoiler. Da ist ein ganz einfaches kleines Blaupunktradio drin. Da sind keine Boxenlöcher drin. Nichts, gar nichts.
Das war mir übrigens bei den Prospekten aufgefallen, die wir geschickt bekommen haben neulich. Da war ja ein Audi-Gesamtprogramm-Prospekt dabei. Und in dem Gesamtprospekt war der Sportquattro drin. Und dann habe ich mir diese Werte mal vom Sportquattro angeguckt und habe gedacht, jetzt musst du mal gucken, wann die Drucklegung dieses Prospekts war. Und ich meine, jetzt muss ich lügen, das war 86, kann das sein? Sportquattro, 86? 85?
Ja,
so?
Könnte, ja.
Der kurze, wir reden von dem kurzen 85, Sportquattro. Ja. Das Auto war ja damals, der hatte 4, und Sekunden auf 100. Achtung, welches Auto hatte das denn noch? Welches Serienauto hatte Mitte der 80er, es gab einen Porsche 911 Turbo, und der, habe ich aber in einem Jahrgang nachgelesen, hatte erst ein Jahr später dann die Beschleunigungswerte.
Ja, ja, ja.
Also der Sportquattro war ja ein richtiger Killer. Und dafür hat man eigentlich viel zu wenig das Auto gehypt, oder? Also das war irgendwie Audi, das war ein super Sportgerät, aber der ist nie in diese Liga gekommen, wie diese ganzen schnellen Autos.
Audi hatte in der Zeit gar nicht den Stellenwert, den es heute hat.
Buchhalterauto.
Audi war, ja, waren Buchhalterautos. So. Heute habe ich irgendwo so eine Überschrift gesehen, da ging es um den Audi 100, wie heißt die Baureihe denn? Heißt die Baureihe 44?
Wenn du den meinst, der die Rampe hochgefahren ist, ja.
Genau.
Genau.
Und wie war denn da die Überschrift? Die Überschrift war... Ah, das kriege ich nicht mehr zusammen. Also es ging darum praktisch, das Auto ist auch ein Klassiker oder ist, also es ist halt kein Klassiker, so. Es ist irgendwie, das Auto ist langweilig im Endeffekt.
Ja.
Das es ist Auto, so langweilig, es weckt keine Begehrlichkeit.
Es ist, genau, und es ist tatsächlich langweilig. Und ich kann mich damals auch daran erinnern, wie der Schwung war. Ich habe gerade wieder mit meinem alten Kumpanen Ulf geschrieben, dessen Eltern hatten so einen Audi 100 in Silber, so wie die typisch waren. Die waren ja fast alle irgendwie Silber damals, ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Und die erste Variante mit diesem etwas kleineren Cockpit, der hat ja nachher eine komplette Veränderung des Armaturenbrettes gekriegt, was dann so einen Übergang hatte mit zusätzlichen Rundinstrumenten.
Ja, das war
zum Modelljahr 90 oder so.
Ja, genau.
So, und die hatten einen frühen, und ich meine, boah, die hatten auch so Motoren, so 90 PS. Und das Auto war ja riesig. Der war ja groß.
Ja, ein 1,8 Liter Motor war das.
Genau, so, ne? Genau. Und dann hieß es immer, ja, voll verzinkt. Das war ja damals immer die Werbung. Voll verzinkt. Kann nicht rosten. War arschlangweilig, der Wagen. Und dann haben die es damals, seine Eltern, haben dann den Wagen abgegeben. Mein Vater hatte noch überlegt, ihn zu kaufen, weiß ich noch.
Ja.
Und dann haben die diesen Audi 200 Turbo Quattro gekriegt, ehemaliges Auto von Piëch. Mit der Jacquard-Innenausstattung, mit allen Extras. Und ich saß da drin als Kind und habe gedacht, ey, da kommt ganz kalte Luft aus der Lüftung und so im Sommer. Ja. Ne? Die hatte ja diese amerikanische Klimaautomatik drin.
Also die war weltweit gleich, die war so US-mäßig
beschriftet. Genau. Und das war ein frühes Auto, das war ein 85er. Er hatte eben auch noch das alte Cockpit und noch so teilweise so Schalter, wo du auch gedacht hast, so, das war irgendwie so, du hast das halt gemerkt, das war so ein bisschen Mischmasch aus Dingen, die sie sich da zusammengesucht haben.
Diese Überschrift, ich habe es gerade gefunden nochmal, ich habe gerade kurz gegoogelt, Klassiker ohne Kultfaktor. Und das sagt alles. Gibt es ja mehrere, aber da trifft es genau zu bei dem Auto. Klassiker ohne Kultfaktor.
Und wer schreibt das?
Ach, das war so ein Artikel in focus.de Youngtimer, ging zum Youngtimer vor 2 Tagen.
Ja, das ist ganz schwer, da eine Beziehung zu aufzubauen. Wo das besser funktioniert tatsächlich, ist bei der Avant-Variante. Und die dann mit einem 5-Zylinder, die finde ich schon nochmal eine Nummer besser.
Nee, also von diesen ganzen, von der Karosserie-Variante ist es tatsächlich, wenn ein Audi 200 Turbo 20V.
Ja. Und das war, den gab es da noch nicht.
Und es gab auch mal hier eine Sportvariante, oder sportlich, hieß ja nicht Audi 100 CS. Und der hatte hinten auch einen runden Radausschnitt und nicht diesen geradgezogenen. Mit ein bisschen breiteren Felgen. Ich meine, ja, das gab's.
Okay.
Ja. Audi 100 CS hieß der, glaube ich.
Ich kann mich nur daran erinnern.
Ich meine, der hatte 165 PS, bin nicht ganz sicher.
Ich kann mich da noch daran erinnern, um bei dem Audi 200 noch mal kurz zu bleiben. Die haben ja ein paar Jahre gefahren. Irgendwann haben die ihn verkauft, weil die so teuer wurden, weil das war ein 85er ohne Cut. Boah. Der hatte 185 PS, also volle Leistung. aber eben kein Cut. Und dann weißt du ja, wie das Anfang der 90er war. Da hast du ein Problem gekriegt plötzlich, wenn du ein Auto hattest ohne Cut. Und der Wagen war ja geschaltet. Der war echt flink, der war echt schnell. Ne? Also gerade dieses Thema Turbo, der zog dann ja richtig. Und da weiß ich noch, wie damals Ulfs Mutter zu Mercedes gefahren ist und gesagt hat, Mensch, ich brauche jetzt ein neues Auto. Das Ding hier hat irgendwie keinen Cut. Und dann sind wir gemeinsam ein 300er E24-Ventilerprobe gefahren mit Automatik. Im Vergleich dazu kam der überhaupt nicht aus dem Quark, weil Klar. Ja der 24-Ventiler muss ja auch gedreht werden ohne Ende. Ja. Das heißt, du musst richtig auf den Pinsel drücken. Das wiederum bei der Viergang-Automatik, nachher Fünfgang, konntest beides ja wählen. Da muss man schon sagen, dieser Audi 200 Turbo Quattro, wenn der gut läuft, dann war das auch echt eine Rakete damals.
Ja, klar, natürlich. Ja,
ich werde das nicht vergessen, weil auch da, der hatte diese Treser-Leuchten, ne? Also auch mit diesem Treser-Schriftzug, schwarze
Leuchten. Da steht dann Treser drin, genau.
Genau, stand Treser drin, ACT-Felgen, ich habe das schon mal erzählt und ein Wahnsinnsauto. Und nochmal, es war halt, ich hatte dann irgendwie, ich weiß nicht, wie wir dann auf die Papiere, ich glaube beim Verkauf oder so, und dann gucke ich da rein und dann hast du halt gesehen, dass das irgendwie Vorstandsauto von Pirch war. Erst in die Kiste gefahren.
Wo ist das Auto jetzt?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Die werden wir heute auch nicht mehr klären.
Nee. Ich will noch eine Sache zur Ehrenrettung sagen. Du hast ja beim letzten Mal über die Autobild gesprochen und das schlechte Papier, was mich ja nicht so stört.
Ich habe den Artikel nochmal gelesen. Das ist ja noch kruder. Da steht übrigens da drin, dass der Lancia Y10 auf dem Fiat Punto basiert. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich es gelesen habe. Im Punto gab es noch gar nicht, wie der rauskam. Und der Y10 ist verwandt mit dem Panda, aber nicht mit dem Punto. Das ist auch so eine andere Größe auch obendrein noch.
Ja, dann
musst geht nicht. Leute, ihr müsst besser recherchieren, das geht nicht. Sowas könnt ihr euch abdrucken.
Papier, genau. Du musst allerdings ein paar Seiten vorblättern, denn da ist ein schöner Bericht drin zum BX Citroën. Und der wiederum, der ist tatsächlich gut geschrieben aus meiner Sicht.
Vor allem ist ganz geil. Da geht es darum, um dieses, war der BX zuerst oder war es der Volvo? Und dann gab es noch eine Mazda-Studie und die waren alle drei gleich.
Genau. Das ist ganz cool gemacht auf jeden Fall, auch mit den Bildern und so.
Ja.
Viele
werden den Mazda gar nicht kennen, die wussten das wahrscheinlich. Mazda hat ihn ja auch restauriert. Also die haben die Studie rausgeholt und haben den neu aufgebaut, dass er fahrbereit ist
und so weiter. Und interessanterweise beide, also das ist ja ein Fototermin gewesen mit den Fahrzeugen, also einem BX, dann dem Tundra und dem Mazda. Und die sind halt auch alle irgendwo in Süddeutschland oder so, war das? Irgendwie stand da auch. Weil da musste
Ich glaube, der Tundra wird Bertone gehören, ne?
Ja, aber die haben auf jeden Fall alle Autos zusammengebracht für den Fototermin. Schon cool. Ja. Also schon sehr cool. Deshalb, und da wurde auch hingewiesen auf dieses tolle Buch, was ich hier gerade auch liegen habe. BX, A New Generation of Citroën. Also ein richtiges, dickes Buch über den BX mit allen Fakten. Ich habe das Gefühl, aber das liegt ja nicht an mir, aber zum Glück habe ich einen, der bekommt gerade einen Kultfaktor, auch der Wagen. Weil schüttelt mit dem Kopf.
Ich muss fast lachen. Ich habe das Gefühl, der bekommt einen Kultfaktor. Nein, tut er nicht.
Okay.
Glaube ich nicht dran. Das ist auch ein Klassiker ohne Kultfaktor.
Da wird es viele geben.
Frank wird ganz nervös. Ist natürlich schon. Er hat die Ansätze sind ja ganz geil. Es ist eine Bertone-Karosserie. Es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, das ist irgendwie ganz witzig, ganz cool. Es gibt geile Sportvarianten auch. Aber so richtig ist es auch eine langweilige Karre. Es ist einfach französische Mittelklasse. Ist so, als wenn du hier einen Ford Taunus gekauft hast damals.
Ja. Weißt du, es ist so. Aber ein Ford Taunus hat auch einen Kultfaktor. Für manche.
Ein Knutzen vielleicht. Aber ein später Taunus auch nicht mehr, weißt du?
Oder eine Badewanne.
Eine Badewanne. Oder viele versuchen ja auch den Ford Scorpion Kultfaktor irgendwie anzuleiern. Klappt auch nicht.
Wobei eine Badewanne, war das überhaupt ein Taunus? 20M, 17M?
Taunus. 20M, 17M ist der große. Badewanne ist Taunusgröße, genau, ist richtig.
Ja, okay.
Ja. Badewanne ist Taunus.
War, glaube ich, mein Vaters erstes Auto in Deutschland. Mein Vaters erstes Auto in Deutschland. Er konnte sich immer nur daran erinnern, Badewanne. Konnte er sich gut merken damals, so als Spanier, wenn du so die Zahlen und Buchstaben und Deutsch noch nicht so, aber Badewanne ging.
War auch ein schöner Artikel hier, Kolbenfresser hier vom Kolbenfresser, ist doch dieser schöne Autoteil in der Mopo. Und da ging es, Titelbild war eine Badewanne, wie die Polizei Badewanne fuhr in Hamburg.
Stimmt, in diesem dunkelgrün mit weiß.
Genau, ging es darum, um klassische Polizeiautos hier. War gerade ein Artikel in der Mobo.
Stimmt.
Kolbenfresserartikel, das ist ganz witzig. Letztens hatten sie auch den Artikel.
Kolbenfresser, ja, das ist auch so ein geiler Begriff.
Ja, du Kolbenfresser. Der, ich weiß nur, dass der, also ich kenne ihn persönlich gar nicht, der jetzige Besitzer von der Mopo ist auch sehr autoaffin. Der hat auch voll Bock auf das Thema. Der hat auch einen richtig cool aufgemachten Mini, den habe ich mir letztens angeguckt. Ach, stand klasse. In der Werkstatt, wo meine Bremsanlage umgebaut worden ist. Und deshalb, ich glaube, dieses Thema, deshalb Kolbenfresser hat halt einen festen, also ist ein fester Bestandteil der Mopo jetzt, finde ich ganz cool.
So, und damit wir hier keinen Kolbenfresser kriegen, weil es wird nämlich langsam kalt, ziehst du jetzt mal wieder eine Karte aus dem runden Quartett, aber nicht das vom letzten Mal, sondern ein etwas einfacheres.
Einfacheres?
Ja, das heißt, du hast wieder zwei Karten übrigens. Das heißt deutsche Autos.
Ja, und auch hier habe ich zweimal ein Auto gezogen.
Wo du sagst...
Klassiker ohne Kultfaktor. Wie Tristesse
oder wie? Ja, okay. Ja,
pass auf, ich nehme aber den ersten. Ich nehme die 3C. Mhm. Das sind nur deutsche Autos.
Ist ein Opel?
Ja.
Ist ein Opel Kadett D?
Nein.
Opel Ascona?
Nein.
Das ist ja so, also ich würde sagen, das ist ja so Anfang 80er, ne?
Ja.
Opel Corsa?
Nein.
Ich wollte gerade sagen, größer, ja, bestimmt. Ja. Okay, also Corsa, Kadett, Ascona. Das war ja noch nicht die Zeit von den neueren. Ach so, wenn du. Ja, das. Ein Senator?
Nein.
Ich lasse gerade die Mittelklasse aus, ne?
Ja.
Wobei Ascona, Nachfolger vom Ascona?
Nee, größer.
Rekord?
Ja, Rekord.
Ah, okay, ist noch ein Rekord. Ah, auch eins der Autos, die mein Vater
Rekord
hatte.
Rekord D ist das, ne?
Das ist Rekord D, ja. Das ist definitiv Rekord
Alter,
D.
Alter, ist das langweilig.
Also, du hast recht, wobei eigentlich kein schlechtes Design, aber in der Gänze nichts Besonderes dran. Ne?
Cool ist ja vielleicht wahrscheinlich gab es so ein Eidotter Gelb als Berliner mit
rotem Velour.
Und mit, gab es ja noch mit Vinyldach? Ich glaube, ja. Kann es sein? Ich bin mir nicht sicher. Das Auto ist so langweilig.
Ja, mein Vater hatte ihn in dunkelblau.
Als Diesel war der cool. Metallic. Der hatte diese riesen Hutze auf der Haube gehabt.
Der auch, ja.
Hm. Boah, so ein, genau. Ne? Nee. Als Commodore gab es den ja auch.
Ja, da war er ein bisschen cooler. Ne? Der hatte etwas andere Rückleuchten. Aber und die sind übrigens auch selten als Commodore.
Die Rückleuchten sind dieselben. Da ist nur ein Chromstreifen drumherum. Er hat andere Scheinwerfer vorne. Hat eine andere Front. Andere Scheinwerfer, anderen Kühlergrillen. Die Rückleuchten sind gleich, aber in Chrom gefasst.
Da muss ich allerdings sagen, so einen als Commodore, ne? Ich meine, da wahrscheinlich sagen jetzt alle, ja, den finde mal. Weil die gibt es nicht, ne?
Ja, warum auch?
Ja.
Nee, ist eine langweilige Kiste.
Lass mich mal einziehen. Mal gucken, was ich finde.
Ich
guck mal, was das andere gewesen wäre. Das andere wäre...
Ein 5er BMW.
520, ja. Auch das übrigens, wo wir beim Polizeiwagen waren. Das war auch ein Polizeiwagen häufig. Der 5er BMW, der alte 520, ja. Mhm. Das ist ja schon wieder hier so. Nur mal den. So. Boah, ich kann nicht was anderes ziehen. Den hatten wir schon mal.
Hatten wir schon mal?
Ja.
Wieso?
Hatten wir schon mal. Haben wir schon mal.
Aber nicht in dem Quartett.
Nee, nicht in dem Quartett, aber das Auto taucht immer wieder auf. Das ist auch keins, worüber wir reden wollen.
Okay.
Das ist ein Jetta GLS, komm, ich brauche noch eine. Ich muss mal hier irgendwie irgendwas Geiles ziehen, wo wir wirklich beide sagen, das ist mal was Gutes. Ja, das ist was Gutes. Das ist doch der Supertrumpf. Da steht doch ganz groß mal Super dran.
Was ist dran?
Und das ist der Supertrumpf hier.
Echt?
Und ja, und ganz ehrlich, viel mehr geht auch nicht. Und
okay.
So hätte ich ihn gern, ja.
Porsche?
Nein.
Mercedes?
Nein.
BMW?
Ja.
M1?
Ja. Eine früher M1 in weiß mit dieser typischen Felge.
Ja.
Ja. Ja, gut, wir haben schon mal drüber gesprochen, oder schon mehrmals, aber es ist schon eine geile Form. Ne?
Du überlegst, dass den keiner wollte.
Ja.
Und der war ja teuer, über 100.000 Mark neu, 110.
Ja.
Dann haben sie Preise gesenkt, damit sie Dinger loswerden.
Ja.
Ne?
Ja, weil es soll richtig schwierig gewesen
sein, die am Ende zu verkaufen. Ja, das war ja damals auch schon, der kam auf den Markt und hat ja 277 PS.
Das war das Problem.
Und da haben die Leute, damals hat man schon gedacht, naja, ist ja jetzt dann doch nicht so die Masse. Ne? Also da waren andere Hersteller dann, ein Alpina hatte schon irgendwie 330 PS ein Turbo und dann bringt BMW einen Supersportwagen raus mit 277 PS und sagst du, hätte vielleicht doch besser einen Alpina-Motor eingebaut oder keine Ahnung, weißt du, so. Das ist so.
Den fehlte tatsächlich der richtige Motor dafür.
Trotz alledem.
Auch wenn der Motor natürlich, jetzt werden alle sagen, nee, der Motor ist ja der Mega-Motor.
Ja,
ist klar, der 3,5 Liter Sechszylinder ist schon ein toller Motor, aber ja. Du erwartest,
die haben die so ja auch einen übrigens, Flieger, was da gibt's anderes. So eine, man sagt ja immer, dass im M635 der gleiche Motor drin ist, im M635 CSI.
Ja,
das ist natürlich Quatsch mit Soße. Es ist ein in gleicher Motor, aber mit sehr vielen anderen Teilen und sehr viel. Also Hauptunterschied ist zum Beispiel, der M1 hat eine Trockensumschmierung und der M635 nicht. Haben.
Hat übrigens die C8 auch, aber ist ja nur logisch. Ja? Wie soll das sonst gehen?
Also irgendwie, jetzt kommt's, das ist ja das Krasse. Ein M635 hat sogar mehr PS gehabt. Der hatte 286 PS.
Ja.
Der hatte sogar mehr PS wie der M1-Motor.
Ja.
Gut, man konnte den M1-Motor aufplustern. Du hast ja einen Procar gesehen, hat dann, was ich, 450 PS gehabt oder keine Ahnung, als Rennwagen, gab es ja alles. Aber das ist natürlich so, dem fehlte dieses Supersportwagen, das damals fehlte ihm so das Sexappeal ein bisschen. Ja,
aber heute stilistisch schon gut. Mega.
Italdesign, das also Giorgiaro.
Ich finde das Design wirklich jedes Jahr besser. Und,
aber auch der, hast du mal drin gesessen? Unglaublich schlicht innen drin.
Stimmt,
und schlecht ausgestattet.
Ja,
du setzt dich da rein und denkst dir, boah, man erwartet ja, also gut, so ein Auto kostet heute halt irgendwie 300.000 Euro oder 350, keine Ahnung. Und man erwartet ja, irgendwie ist es ja so ein Supersportwagen der Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Und dann erwartet man so ein Feeling. Und du setzt dich rein und es sind biedere BMW-Instrumente, in keiner besonders lustigen Anordnung.
Nee, du hast
und
recht.
Es fehlen auch luxuriöse Materialien, alles.
Du hast recht,
Du sitzt da drin.
Ist so eine schwarze Landschaft.
Ja, ja, und du sitzt da drin und denkst dir, okay, das ist also ein M1. Puh, ja.
Ja, ne? Weißt du, was das Spannende ist? Ich vermute mal, dass bei dieser ganzen Konstruktion und diesem Auto und dem Preis, ist unheimlich viel Geld ist für Technik und Umformen, quasi Motor als Mittelmotor, Trockensumschmierung, die Karosserie, die auch sehr aufwendig war. Beim Innenraum, es fehlte wahrscheinlich.
Ich glaube, die Karosserie ist bei Bauer gebaut worden. Ne?
Ja.
Sollte
ja
ursprünglich in Italien gebaut werden. Und es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt am Anfang mit Lamborghini gewesen.
Ja.
Und die Ehe ist ganz schnell auseinandergegangen. Ne?
Ja, und da fehlt es halt, wie du schon sagst, es fehlt innen so ein bisschen an Sex-Appeal.
Ja,
das macht heute die Karosserie und der Wagen macht's wett. Ne? Also wir wollen das Auto bestimmt nicht schlecht reden, der ist schon nicht uncool. Aber man kann verstehen, warum er damals nicht erfolgreich war.
Genau, richtig.
So, das ist halt das Entscheidende.
Und mit diesem, der gleiche Cocktail wäre heute auch nicht erfolgreich.
Und es kommt noch was dazu, richtig heiß war BMW Mitte und Anfang, also Anfang der 80er, Ende der 70er nicht. Das war ein gutes Auto, aber die waren nicht, also den richtigen Punch hat BMW erst wieder
durch den BMW, was man auch nicht vergessen darf, BMW war, also es ist ein Kind der 70er Jahre, das Auto, BMW war in den 70er Jahren kein Premium-Hersteller. Also man sieht, ist ja so, ey, ganz ernsthaft, aus heutiger Sicht, sagt man, oh hier BMW, Premium-Hersteller und wie toll das alles ist, damals war es nicht. Die Stückzahlen waren relativ gering in den 70er Jahren. Alpha hat mehr Autos gebaut und die Qualität war auch nicht viel besser. Also wenn du in einem frühen Fünfer sitzt, da haut dir nicht das Blech weg von der Qualität.
Im meisten Sinne des Wortes.
Und auch nicht von der Haptik und gar nichts. Und man kann das schönreden, sagen, ja, BMW ist so eine tolle Marke. Ja, die haben was draus gemacht. Aber damals war es nicht Premium. Mercedes war Premium.
Und jetzt, und
der Unterschied zwischen einem Mercedes in den 70er Jahren und BMW war signifikant. Ich hatte nämlich mal in der alten Garage einen 728er BMW stehen, einen ersten 7er und gleichzeitig auch noch stand da ein W116er und ein W126er Mercedes. Und selbst ein W116er, wenn du da einsteigst und machst die Tür zu und hast diese Verkleidung
diese Säulenverkleidung,
diese dicken Türen, machst du zu, bock. Dann sitzt du in der BMW, denkst dir, Alter, was ist los?
Mhm. So, also, und allein das Thema Türgriff bei dem BMW, beim 7er, ne? So. Ja, also, aber jetzt kommt, das darfst du ja auch eigentlich nicht vergessen, die Stückzahlen waren ja gering, die hatten aber auch den Markt, amerikanischen Markt, überhaupt nicht erschlossen, ja, weil die halt das Problem hatten, und da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, wenn man sich so die Epochen anguckt, BMW musste Jahrzehnte ohne Achtzylinder klarkommen und in Amerika war es halt einfach total angesagt, einen Achtzylinder zu haben. Und die hatten halt keinen. Und ich weiß nicht, ob du dich, also ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt gab, ich kenne fast keine amerikanische Optik eines ersten Dreier BMWs und ein paar, ja, 02 gab es ein paar. So.
Nee, es gab 02, Dreier, ich weiß genau, wie der aussieht mit seinen dicken Stoßstangen. Mhm,
aber es war aber trotzdem weniger Autos einfach auch. Ja. Also das war da nicht...
Hat nicht die Marktbedeutung gehabt.
Nee. Wahnsinn.
Naja, gut. So, ich gehe jetzt in die Sonne.
Und ich gehe jetzt Podcast schneiden, wobei ich habe das Gefühl, ich muss heute gar nicht viel schneiden.
Nee.
Und das ist auch gut so. Und trotzdem, wir haben ganz schön lange gesprochen.
Ja, ja, also.
Du kannst mal sehen, wie wir so im Redefluss sind an einem Sonntag.
Genau. Leute, jetzt ist hier Sonntagmittag Sonne. Freitag auf vom Mini. Tschüss.
Genau. Und wenn ihr, wie gesagt, noch im Keller alte Prospekte findet, die ihr nicht mehr haben wollt, wir freuen uns hier immer. Wir schwelgen hier da drin. Der Yannick hat auch ganz tolle Prospekte mitgebracht zu alten Alpha oder ich sag mal halbalten Alpha, so 155er. Sehr genial. Auch danke da an der Stelle nochmal. Das ist hier alles in sehr guten Händen. Und manchmal, so wie bei dem Dreier Kompakt, der passt dann zum Auto. Da freut sich derjenige, der so ein Auto kauft, dann über Prospekt. Klasse, also bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Hat er nicht sogar die Felge drauf?
Ja, die Alufelge.
Ist hier die Innenausstattung mit?
Ist die rote Innenausstattung auch,
ja. Ey, ganz ehrlich?
Ja.
Bitte sehr.
Ist die rote Innenausstattung drin, ne?
Der ist doch geil, oder?
Ja.
Dass ich.
Ja, geil.
Passt perfekt dazu, oder?
Temperamentvolle Wirtschaftlichkeit.
Lies mal kurz die technischen Daten nochmal, weil der.
Nee,
der
hier ist Schluss jetzt. Hier, tschüss, mach aus.
Tschüss,
jetzt. Okay. Los, mach aus.
Was hat denn der für ein, was hat der für eine Höchstgeschwindigkeit gehabt?
188.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.